Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux Radio.
Hallihallo und herzlich willkommen zu Radio Tux et Horaz Ausgabe 95. Heute mit Jens.
Hallo.
Der ist mal wieder da. Ich weiß nicht, der ist aus der Versenkung verschwunden, glaube ich.
Die Prüfungen haben mich zum großen Teil zurückgehalten. Und das Semester ist jetzt zu Ende. Jetzt geht ja schon wieder los. Aber jetzt kann man ja wieder sich auch anderen beschäftigen.
Den schönen Dingen des Lebens widmen, wie hier im Studio mit uns Sendung zu machen. Und Sven ist noch da.
Ja, hallo.
Den kennt ihr ja aus der letzten Sendung.
Nicht nur der, würde ich sagen.
Ja.
Und wir reden heute über, was habe ich gesagt, wir reden über Elena. Nicht über Helena, über Elena. Wir reden über Microsoft, wir bashen Apple und über Chemnitz und Linux-Tage. Und wir versuchen mal über Mail-Clients zu reden und was uns noch so alles einfällt. Ihr könnt mit in den Chat kommen, irc.freenode.net, Channel Router Radio Tux. Und ihr könnt in die Wave kommen, findet ihr auch im Chat, den Link zur Wave, glaube ich. Und uns da hier noch ein bisschen bei der Administration und so weiter helfen. Okay, ich würde sagen, wir steigen gleich an in die Vollen, was so letzte Woche passiert ist, und würde da gleich mit dem ganz schweren Thema anfangen, nämlich Verfassungsbeschwerde gegen Elena. Ich weiß nicht, habt ihr das verfolgt, gelesen?
Ich habe es so ein bisschen mitbekommen, und ein bisschen erstaunlich, oder was ich da überraschend fand, ist, dass es auch bei den großen Medien, wie zum Beispiel, ich habe es glaube ich auf NTV, ja, in der iPhone-App dann bei den Top-Meldungen gesehen, dass es da thematisiert wurde, also bei Vorratsdatenspeicherung oder sowas, das ja auch eigentlich relativ groß war, war mir das jetzt nicht bekannt, dass das da doch so weit oben thematisiert wird. Von daher habe ich es quasi ganz normal über die normalen Nachrichtenkanäle mitbekommen.
Über die normalen Medien, also nicht nur die Online-Medien.
Nicht nur irgendwelche Underground-Blogs.
Ich habe es nur über die Online-Medien gehört und muss jetzt allerdings sagen, war in den letzten paar Wochen, war ich so ein bisschen
geistig abwesend,
beziehungsweise viel unterwegs und beschäftigt. Deshalb bin ich da jetzt nur dazu gekommen, mich da wirklich einzulesen, um was es da wirklich geht.
Also nachdem ja das Bundesverfassungsgericht letztens das Urteil zur Verfassung, zur Vorratsdatenspeicherung, Verfassung, zur Vorratsdatenspeicherung gesprochen hat, hat sich der unter anderem der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung und der Föwurt aus dieser Stadt, die es ja eigentlich nicht gibt, beschlossen, jetzt eine Beschwerde oder eine Verfassungsklage gegen diesen elektronischen Entgeltnachweis einzureichen, bei dem jetzt alle zentral, also alle Arbeitnehmer zentral erfasst werden, also Krankheitstage, Urlaubstage und Arbeitsstunden und sowas. Das wird alles an der zentralen Stelle gespeichert, und das finden wir alle auch nicht so gut, und deswegen gibt es jetzt diese Verfassungsklage gegen Elena. Dieses Elena läuft jetzt seit dem 1.1., glaube ich. Und da sollte man was gegen tun. Und mehr Informationen zu der Verfassungsbeschwerde findet man auf stoppt-elena.de. Das ist dann eine Seite vom Föbot, und da sieht man auch, wie viele Teilnehmer schon mitgemacht haben. 6,5 Körbe Briefe sind schon angekommen. Nämlich,
wunderbar,
man muss, um an einer Verfassungsbeschwerde teilzunehmen, ja eine Vollmacht schreiben. Und das sammelt der Föbot jetzt per Brief. Also man kann einen Brief dorthin schicken und nimmt dann automatisch teil. Kosten entstehen keine, außer diese 55 Cent für die Briefmarke. Und da sollte man auch eine schöne übrigens draufkleben, bittet der Föbot drum. Also wer irgendwas Lustiges noch hat oder so, die werden dann, weiß ich nicht, veröffentlicht oder irgendwo hingespendet oder keine Ahnung. Vielleicht ist auch nur jemand vom Föbot Briefmarkensammler, weiß ich nicht. Aber wenn man eine schöne draufklebt, hat man wenigstens auch noch was Lustiges gemacht oder so. Teilnehmen kann nicht jeder. Und zwar, ihr solltet von dieser Maßnahme betroffen sein. Und das ist man, indem man Arbeitnehmer ist oder indem man zum Beispiel auf 400-Euro-Basis jobbt. Also zum Beispiel, wenn man jetzt auch Student ist und auf 400-Euro-Basis jobbt, dann kann man an dieser Verfassungsbeschwerde teilnehmen, weil ansonsten nicht. Also wer entweder selbstständig ist oder Hartz-IV-Empfänger oder irgendwie nicht von dieser Maßnahme halt betroffen ist, der kann an dieser Verfassungsbeschwerde nicht teilnehmen. Aber wenn ihr da irgendwie betroffen seid, also vor allem ganz normale Arbeitnehmer, dann unbedingt sich dieses ausfüllen auf der Seite. Dann gibt es da so ein PDF, das PDF dann unterschreiben und zum Föbut nach Bielefeld, schicken.
Ich lese mir jetzt gerade mal durch, was da alles gespeichert wird. Das ist ja total gruselig. Ich meine, wen geht denn das an, wie viel Fehlzeiten ich habe und wie viele Stunden ich durchschnittlich im Monat arbeite und so. Das ist ja wirklich,
Ja, das sind Daten, die...
Ziemlich gruselig, ja.
Ja, und die sollten, wenn, dann schon nicht zentral gespeichert werden.
Ja, die sollten überhaupt nicht gespeichert werden.
Man sieht ja, was dann dabei rauskommt, wenn solche Daten erfasst werden, siehe Lidl und Bahn und was weiß ich, was wir da in letzter Zeit so alles für Katastrophen hatten. Das muss einfach nicht sein, ja. Und dann
richtig.
Das nächste große Datenleck entsteht dann an so einer Stelle und dann...
Dann knallt es richtig.
Ja, genau.
Weißt du, wie das bisher gehandhabt wird?
Und bisher kann das jeder Arbeitgeber selber machen. Und vor allem bestimmte Sachen dürfen gar nicht gespeichert werden.
Aber wird da nicht irgendwas schriftlich dann irgendwo gesammelt in irgendwelchen Behörden schon?
Naja, ich meine, wenn die Abrechnungsstelle hat ja diese Daten. Also irgendjemand muss dein Gehalt auszahlen und die wissen das natürlich, aber es ist halt nicht, dass es elektronisch an irgendeine Stelle übermittelt wird, die dann alle Daten hat.
Ja, und vor allem ist da ja auch nicht gesagt, dass die Daten dauerhaft speichern,
genau.
Nach einer Abrechnung.
Genau, also die rechnen halt ab und dann,
ja.
Gut, da kenne ich mich jetzt rechtmäßig zu wenig aus, um da eine qualifizierte Antwort zu geben, aber es ist natürlich derjenige, erhoben werden müssen die Daten ja auf jeden Fall, um halt die Gehaltsabrechnung zu erstellen,
genau.
Aber halt nicht unbedingt elektronisch und nicht an der zentralen Stelle.
Genau, das ist ja auch der Punkt, die zentrale Stelle. Ich wollte es nur mal, dass man es halt ein bisschen vergleichen kann von dem, wie es jetzt ist und wie es dann durch Elena werden soll.
Wird, ist. Elena ist
oder
schon da.
Genau. Ist.
Ja, es ist nichts irgendwie in der Zukunft, sondern das ist Gesetz und kommt jetzt. Man hat nicht viel Zeit für diese Verfassungsbeschwerde. Also ich glaube, bis Ende nächste Woche sollte das alles schon in Sack und Tüten sein. Also ihr müsst euch da beeilen. Ist jetzt relativ kurzfristig, aber man hofft, dass man da jetzt noch genug Leute zusammenkriegt. Es gibt auch eine FAQ oder ja, das, was viele Fragen sind, die gibt es auch auf dieser Stoppt Elena Seite und weiß ich nicht. Ich kann nur aufrufen, macht da mit und beteiligt euch dabei. Ich kann jetzt leider nicht mitmachen, finde ich ein bisschen schade, ich bin auch dagegen, aber
ich darf.
Ha. Ja, weil du auf 400-Euro Basis jobst.
Richtig,
ne? Leider.
Ja, habe ich auch mal irgendwann gemacht, aber zur Zeit nicht und ja, aber deswegen für alle, macht für mich mit, ja, also
genau, tut dem Ingo den Gefallen.
Ja.
Also es sind ja auch schon eine ganze Menge jetzt zusammengekommen.
Es sind erst 371 Briefe, das ist noch nicht so viel. Also die Teilnehmerzahl, die da steht, und gerade die bestätigten Teilnehmer, klingt zwar schon groß, 14.000, aber es zählt halt nur das, was an Vollmachten wirklich ankommt. Ne? Der Rest ist zwar schön für die Statistik, aber ist halt nur eine Statistik. Das ist, bringt uns dann am Ende nichts, wenn die Verfassungsbeschwerde irgendwie mit so, in Anführungsstrichen, nur 400 Leuten über die Bühne geht. Es sind zwar immer noch viele, aber halt nicht so viele wieder bei der
Verfassungsdaten. Ja, möglicherweise reicht ja auch einer, also
ja,
wenn die dann was
natürlich.
Davon aus, also wenn die da was auszusetzen haben. Es hat natürlich mehr Druck, wenn mehr das einreichen, ganz klar.
Und vor allem, wir haben ja jetzt einen neuen Verfassungsgerichtspräsidenten. Ich habe mich jetzt noch nicht genau über ihn informiert. Von daher wäre das auch mal so die nächste große Entscheidung. Und wir wissen ja, solche Klagen dauern auch ziemlich lange, bis sie dann mal durchgekaut sind. Wer weiß, wie sich das Gericht jetzt in nächster Zeit verhält. Da Jo. Also das auf jeden Fall zur Verfassungsklage gegen Elena. So, dann jemand hat reingeschrieben, ich weiß nicht, wer es war, HTC, Apple, da hatten wir letzte Woche schon kurz drüber geredet, dass Apple HTC verklagt und jetzt kontert irgendwie HTC.
Ja, das war ja das, wovon wir dann eigentlich gesprochen hatten. Ich meine, da bricht jetzt so langsam irgendwie so mehr oder weniger der Patentkrieg aus. Also, und dass wir das nicht gut finden, ist eigentlich auch mehr oder weniger klar.
Es gab doch, das habe ich irgendwie aber schon vor einer Woche oder zwei gelesen, da hat der San, ehemalige San-Chef, ich weiß jetzt auch nicht mehr, heißt der Schwarz?
Das
oder so? Also das war der
ich glaube, der hieß Schwarz.
Jonathan Schwarz, ja.
Der hat so ein bisschen darüber geredet, wie das da so abgelaufen ist zu seiner Amtszeit oder wo er da tätig war.
Mit Klagen.
Und dass ihn auch Steve Jobs irgendwie bei einer Sache angerufen hat und gesagt, also ich verklag dich, wenn ihr das irgendwie so macht oder sowas. Also da geht's irgendwie heiß her. Das gehört irgendwie zu diesen amerikanischen Konzernen dazu, dass sie sich da irgendwie immer anfeinden.
Ich glaube, müssen die auch von rechts wegen her irgendwie.
Auf der anderen Seite, so ein Krieg führt, also unter den Firmen, so ein Wettbewerb führt dann auch wieder vielleicht zu spannenden neuen Entwicklungen. Ja, also er hat es auch nicht gut geheißen, dass da so viel Patentkrieg läuft irgendwie. Also aber Nokia klagt ja schon gegen Apple und Apple gegen Nokia. Und dann gibt es jetzt so ein kleines kalifornisches Unternehmen, das klagt irgendwie gegen alle Handyhersteller.
Ja, das ist dann wahrscheinlich wieder so ein Patentroll.
10 Millionen.
Ja, das Problem ist, diese Patentrolle, die sind halt nicht angreifbar, weil die haben selber keine Produkte, sondern die haben nur Patente und greifen damit andere Unternehmen an.
Ja.
Und das ist dann halt wieder auch so noch ein größeres Problem, als wenn sich da jetzt Unternehmen gegenseitig irgendwie mit ihren Patenten platt machen wollen.
Ja, also das da bin ich auch auf jeden Fall negativer eingestellt. Sonst gegen die Patente an sich jetzt erstmal habe ich da jetzt eigentlich nicht groß was dagegen, wenn man, auch wenn ein Unternehmen die einklagt, wenn man Patente unterstützt generell, dann gehört es auch dazu, das zu verteidigen, sonst wird es ja nicht funktionieren. Wie das dann in der Praxis gehandhabt wird, ob das okay ist, ob das ein Übermaß ist, oder müsste man sich wahrscheinlich dann auch erstmal genau
Die Frage ist halt vor allem, ob sowas wie Softwarepatente überhaupt angemessen ist, aber die Diskussion haben wir ja schon öfters geführt.
Das ist auch nochmal was anderes, wie wenn jetzt sagt, man entwickelt einen Multitouch auf irgendeiner speziellen Chip-Basis, dann hat man da auch meistens ziemlich viel Geld reingesteckt.
Ja, aber ich sag's mal so, Multitouch wurde nicht von Apple erfunden. Also ein Bekannter von mir, der befasst sich schon seit längerem mit so Multitouch-Zeug und der hat dann schon sehr irgendwie noch, der liest dann momentan gerade Papers aus irgendwie Anfang der 90er Jahre, Mitte der 90er Jahre.
Das glaube ich.
Und da haben das irgendwelche Forscher mal irgendwie sich überlegt, dass man das machen könnte und haben das halt irgendwie nicht patentiert. Deshalb finde ich das
ja irgendwie. Und sobald es publiziert ist und nicht patentiert ist, ist es eh vorbei.
Ja.
Also dann kann man es nicht patentieren.
Das ist ja eigentlich auch wieder eine gute Sache. Also es wurde auch irgendwo mal geschrieben, dass es doch so wäre bei so großen Erfindungen, wie ich glaube, da war dann auch Multitouch, dass man sagt, das macht man frei.
Ist halt ja, das ist ja auch so dieses Prinzip, dass man im Endeffekt eigentlich sowas wie Algorithmen nicht patentieren darf. Also gerade um sowas wie Innovation vorwärts zu bringen, weil da wird halt im Endeffekt Informatik als Teilbereich der Mathematik angesehen und Mathematik ist halt in dem Sinne nicht patentierbar.
Ja, also solche Sachen hört sich ja eigentlich alles auch ganz vernünftig an irgendwie. Finde ich so spontan.
Gut, also.
Ich bin jetzt kein Patentanwalt.
Ja, sind wir alle nicht.
Ja. Ja, die werden sich weiter bekriegen, wir haben es ja letzte Woche schon gesagt. Und dann wird sich irgendwie Geld hin und her geschoben und dann ist das ganze Thema wieder für die nächste Zeit vorbei, bis die nächsten Klagen kommen. Und insgesamt finden wir das ganze Patentkonzept nicht so toll, aber.
Hast du eigentlich einen anderen Vorschlag oder eine Idee?
Ja, wir haben letzte Woche schon mal drüber geredet, also dass man vielleicht, wenn man Innovationsschutz macht, also dann vielleicht auch nur das begrenzt tatsächlich auf eine bestimmte Zeit, so wie es früher mal gedacht war, so auf 7 Jahre und dann ist auch gut und nicht irgendwie Urheberrecht und Patentschutz bis in alle Ewigkeit und sowas. Also das sollte halt stark begrenzt werden, Und ob das in Saftpatenten tatsächlich Sinn macht, ist immer noch eine andere Frage.
Aber Software ist doch jetzt sowieso schon gar nicht so gut patentierbar.
In Europa.
In Europa,
genau. Also das, was
in Amerika schon.
Ja, genau. Ah, okay. Und das, was ich gerade gemeint habe mit Algorithmen, sind patentierbar, dann werden halt irgendwie Algorithmen in ein System gepackt und das System an sich patentiert und nicht der Algorithmus. Und dann ist halt jeder, der ein System baut, das dann Algorithmus enthält, also auch wieder betroffen. Und somit wird das Ganze dann halt auch wieder aufgeweicht und umgangen.
Na gut. Next.
Nächstes Thema, Ben Nano Note. Das ist so ein ganz kleines Teil für 99 Euro oder Dollar oder was war das?
Dollar.
Dollar.
Ja.
Wo Linux drauf läuft. Im genaueren OpenWrt. Und das kann man sich jetzt irgendwie kaufen, das kann man sich importieren lassen. Entweder von, wer war der deutsche Distributor, die das machen, die auch OpenMoko da irgendwie importieren. Oder
also was ich hier finde, ist hackabledevices.com und shareism.cc.
Okay, nee, da war noch irgendwas anderes. Also es gibt auch, wo habe ich denn das gelesen? Oh Menno. Wenn man sich nicht alles gleich aufschreibt. Also auf jeden Fall wird das auch von denen importiert in Deutschland, die auch das OpenMoko importiert haben. Mir fällt aber gerade der Name nicht ein. Weiß ich nicht.
Kann ja jeder nachschauen, der Internet.
Genau. Vielleicht können wir mal kurz sagen, was dieses Ding ist.
Gibt es da schon ein Modewort für?
Nee.
Dann ist
es. Also, finde erst jetzt.
Es ist ein Nano-Note. Steht doch da, ein Nano-Note. Ist kein Smartphone.
Ja, aber Nano-Note ist ja der Produktname.
Ja, dann.
Dann ist das ein Nano-Book oder sowas.
Das ist so wie, weißt du, was ein Föhn ist?
Ja.
Das ist auch ein Produktname.
Das ist ein Produktname?
Ja. Tempo ist auch.
Ja, Tempo ist mir bewusst, Föhn nicht wirklich.
Ja. Waren eigentlich Haartrockner. Und eine Firma hat Föhns rausgebracht.
Mhm. Ja. Gut.
Also Nano-Note.
Ja, jedenfalls ist das so ein ganz kleines, aufklappbares Sub-Sub-Sub-Notebook.
Netbook.
Ja, genau, Netbook, was irgendwie einen 3 Zoll Display hat. Also das ist so, das kann man sich so vorstellen, das ist so die Displaygröße von so einer normalen Digitalknipse. Das ist so 3 Zoll meistens, oder? So,
ja, also so Spiegelreflexkameras, die haben auch alle hinten 3 Zoll.
Genau. Bildschirm. Also dann guckt euch mal eure Spiegelreflex an, so wäre dann die Displayauflösung und hat irgendwie 32 MB RAM und 2 GB Flash-Speicher. Ich habe gedacht, als ich so die ersten paar Sätze gelesen habe, eigentlich wäre das ein cooles Device zum Rumspielen, bis ich dann weitergelesen habe und irgendwie hat mir da was gefehlt und dann habe ich da halt nichts gefunden von wegen Internet. Also das hat weder WLAN noch irgendwie 3G und das muss man alles mit irgendwelchen SDIO-Karten nachrüsten und ich weiß nicht. Also es ist irgendwie schon wahrscheinlich nett zum Rumspielen, aber für mich wäre es jetzt spontan nichts, gerade aus dem Grund, weil es halt irgendwie wirklich kein WLAN hat und sonst keine Verbindung nach außen, es sei denn, man rüstet es irgendwie mit Karten nach, wo ich jetzt nicht mal wüsste, wo man die so kaufen kann. Und ja, ansonsten scheint es irgendwie ein nettes Gerät zu sein, scheint da irgendwie so schöne System-on-a-Chip-Hardware zu verbauen.
Ich finde das echt oberwitzig. Was soll man damit machen? Ich meine, man darf es jetzt nicht unterschätzen, Twitter, haben wir auch mal gedacht, ja.
Ja, man könnte damit twittern, man könnte damit sogar irgendwie noch, einen Newsbeuter RSS-Reader drauf laufen lassen, würde das Ding auch locker noch packen, wenn es denn irgendwie Connectivity nach außen hätte.
Wie soll man denn da, also tippen ist dann wie so auf dem Handy.
Ja, wahrscheinlich vergleichbar mit der Tastatur von so einem G1 oder so. Also
viel größer. Kennt ihr diese Geräte, wo man früher so Übersetzungs gemacht hat?
Ja, die kenne ich.
Ja, so die Größe ist es ungefähr.
Die verkaufen auch nichts mehr jetzt, oder? Diese Firmen.
Sharp hat, glaube ich, sowas mal gemacht.
Ein Übersetzungsgerät.
Ja, wo du halt eingeben konntest, was weiß ich, irgendein Wort und dann ist es dann in anderen 10 Sprachen.
Die haben sich, glaube ich, sowieso nie richtig durchgesetzt gegen das klassische Buch.
Pff,
Aber jetzt sieht es schlecht aus für die.
Beim Linux-Magazin gibt es irgendwie so einen netten Vergleich, Cola-Dose gegen das Ding. Ja, da sieht man mal, was das für ein großen Unterschied ist.
Ja.
Das sieht dann schon mal anders aus. Das ist von QE Hardware gebaut und die Leute waren mal bei OpenMoko und haben gedacht, das ist alles Schrott hier, wir machen jetzt was Eigenes und das ist dabei jetzt rausgekommen. Das ist ja so ein bisschen, was OpenMoko auch vorhatte mit diesem Wiki-Reader. Gibt es den eigentlich? Den gibt es, oder?
Den jetzt? Den habe ich irgendwie auch aus den Augen verloren. Also ich muss ja sagen, wir hatten es ja vorhin schon davon, irgendwie, ich habe so vor ein paar Jahren, als dieses OpenMoko so frisch angekündigt war, da habe ich ja da meine ganzen Hoffnungen und Träume in so ein OpenMoko-Gerät gesetzt und irgendwie haben sich dann die ganzen Entwickler in irgendwelche Grabenkämpfe verlaufen und wollten dann irgendwie 3 unterschiedliche UI-Frameworks und irgendwie, ich weiß nicht, seitdem bin ich dem Ganzen irgendwie ein bisschen kritisch gegenüber.
Ja, ist eigentlich sehr schade, dass
da hätte so viel coole Sachen, hätten so viele coole Sachen draus entstehen können, aber irgendwie ist dann doch irgendwie gescheitert. Ja.
Tja. Ja, da kann man sich auch nochmal die irgendeine Sendung, ich weiß nicht, was war das, 42 oder sowas?
Ah, 42.
42, ja. Da haben wir über OpenMoko.
Genau, da ist die geredet. Antwort auf alles drin.
Ja, vor allem über OpenMoko.
Hört euch diese Sendung an.
Da waren wir auch voll begeistert, dass das mal alles werden könnte und dann kurze Zeit später war es tot. Mhm. Jetzt haben wir ja das N900 und jetzt setzen wir da alle Hoffnung rein. Mal gucken, was das wird. Ja, gut, kann man sich angucken. Vielleicht hat ja jemand so ein Teil oder holt sich so ein Teil. Dann können wir da gerne nochmal ein Interview zu machen. Würde mich interessieren.
Also ich würde es mal gerne in der Hand halten, zumindest so mal ein bisschen rumspielen.
Oder vielleicht findet man es auf irgendeiner der nächsten Kongresse oder Linux-Veranstaltungen. Wird bestimmt garantiert mal irgendjemand so ein Teil haben. Also wenn ihr eins habt, meldet euch mal. Wir würden uns das gerne mal angucken, ob sich das lohnt. Ich habe heute wieder an einem, wie heißen die Dinger nochmal, Netbook gesessen. Und da hat jemand aber ein ganz normales Linux nur drauf getan. Und das finde ich schon nicht bedienbar.
Ja, also ich habe auch mal kurz, weil ich irgendwas zeigen wollte mit so einem Netbook, das war nicht mal so ein ganz kleines, das war so ein 10 Zoll EPC. Hab da mal ein bisschen versucht, drauf was zu entwickeln und irgendwie, also ich bin damit nicht warm geworden, ganz ehrlich. Also für mich ist die Lücke zwischen Smartphone und Notebook nicht groß genug, dass ich mir so ein Teil kaufen würde, momentan.
Also ich prognostiziere auch mal, dass die Tablets, die jetzt so in den Startlöchern stehen, die Netbooks verdrängen werden.
Also ich muss
überhaupt nicht. Ne?
Also ich würde jetzt für mich persönlich sagen, ich hätte eher Bedarf an so einem Tablet, um einfach mal nur Sachen zu konsumieren, nur Blogs zu lesen, nur irgendwie von mir aus noch Podcasts zu hören oder so und weniger jetzt eine vollwertige Tastatur zu haben, um da irgendwie noch was zu machen. Alle gucken gebannt aus dem Glaskasten.
Also ich bin deshalb der Meinung, da es fehlt schon noch so ein Device, was zum Konsumieren von Medien.
Das habe ich ja gerade gemeint, ja.
Genau. Und zum Reinhacken und zum Reinpullen haben wir ja Laptops und andere Sachen und um zu arbeiten und also aufwendige Sachen zu machen, aber um so auf dem Sofa zu chillen oder auch in der Vorlesung ein paar Notes zu machen und so, da könnte man meinen, sind Netbooks gut, aber sind sie, finde ich, nicht. Also ich habe auch mal immer wieder, wenn ich einen gesehen habe und so und das ist halt einfach ein kleiner Laptop, der mit einfach alles, was ein Laptop halt hat, in kleiner und ein bisschen schwächer und so ein bisschen billiger dafür. Ja, aber zum Halten auf der Couch, zu gemütlich halten und lesen. Und so ist
dafür soll es ja auch nicht gemacht sein. Aber ich
finde. Ja, oder auch zum Mitnehmen und ein bisschen was arbeiten.
Dafür
und so.
Ist es gut. Also kommt drauf an, was du machen willst. Aber wenn da, weil hier die Frage im Chat kam, was ist ein normales Linux? Eine normale Linux-Distribution mit einem normalen KDE und einem normalen GNOME ohne angepasste Oberfläche. Und das macht halt.
Also hat so eigentlich kein normales Linux. Also benutze ich gerade kein normales Linux. Also wir wollen
doch
Desktop-Linux, meinst du?
Genau.
Ja.
Und
Ja, jetzt muss man aber wieder unterscheiden zwischen Leuten, die so dann konsumieren und zwischen dir, der auch konsumiert, aber auf der Kommandozeile. Ja.
Nein. Aber es gibt ja diese angepassten Oberflächen, so Ubuntu Mobile Remix Edition und von KDE und sowas, die angepassten Oberflächen. Oder es gibt ja auch Betriebssysteme wie Jolly Cloud, die halt dediziert für solche Geräte sind, wo du halt mit Facebooken kannst, mit Twittern kannst, mit mal kurz Nachrichten auf chatten kannst, irgendwas Notizen aufnehmen kannst. Und dafür ist es, denke ich, gut, weil das Ding startet in 0, nichts. Und für diese paar Zwecke, die gibt's, ist so ein Gerät top.
Ja, aber nur zum Konsumieren, da möchte ich mal einwerfen, da brauche ich keine vollwertige Tastatur. Da kann man im Endeffekt das komplette Device zu einem Touchscreen machen, genau, was jetzt dahin. Im Endeffekt diese Tablets auch machen. Und da reicht dann schon eine Software-Tastatur zu einem bisschen 140 Zeilen Twitter schreiben oder ein bisschen irgendwie Facebook-Nachrichten schicken. Da
brauche ich keine vollwertige Tastatur. Es ist nicht zum Reinarbeiten, sondern zum Rausnehmen, zum Lesen, zum Angucken, solche Sachen. Und man darf nicht unterschätzen, was für ein Potenzial da noch drinsteckt in dieser Touch-Technologie, die ja noch überhaupt nur in Anfängen durch das iPhone und andere Sachen so ein bisschen jetzt in Apps reinkommt, wo man sagt, schütteln, drehen, macht was. Also da kann ja noch viel passieren. Das hat einer zum Beispiel so ein Morser fürs iPhone gemacht als Eingabe. Damit schafft er mehr Zeichen pro Sekunde oder pro Minute, wie man auf einer normalen Tastatur schafft, irgendwie. Also,
ja, wenn man das wirklich Morse-Code kann.
Ja, muss man halt üben, aber es gibt halt Ansätze. Es gibt auch irgendwie so Ansätze mit, dass man Gesten über dem Device dann macht. Und also da kann ja noch viel passieren, auch in der Hinsicht. Und aber auch, dass viele Programme und Apps entstehen, die quasi so Bedürfnisse für unterwegs einfach abdecken, wie es das iPhone jetzt einfach tut mit vielen Varianten, wo man auch sagt, oft es ist leichter auf dem iPhone nachzugucken als es am Laptop. Ja, also ich mache viel schon, wo ich sage, oder nicht viel, aber einige Sachen, die mache ich einfach irgendwie lieber auf dem iPhone, obwohl das so klein ist. Ja, und wenn man sich vorstellt, da gibt es noch eine Zwischenvariante. Und das wird ja auch, also jetzt nicht nur vom iPad kommen, sondern auch durch dieses HP, was da so vorgestellt wurde, aber nichts drüber gesagt. Ja. Soll aber irgendwie auch noch dieses Jahr kommen und dann von Dell kommt bestimmt auch noch was, so ein HTC, keine Ahnung. Die Frage ist ja, wird Linux, beziehungsweise gibt es da irgendwelche Entwicklungen, die so diese Touch-Technologie von der Linux-Seite bedienen? Ja,
gibt's. Also wenn du dir das, was mit aus der Moblin-Maemo-Verschmelzung Migo wird, das kann das alles.
Okay.
Ja, voll also, gut. Und das wird auf Netbooks laufen. Und ich weiß halt nicht, auf Tablets, keine Ahnung. Aber
wird's auch laufen, warum nicht?
Also, kann man sicher auch machen. Drin. Also, ja. Das kann Multitouch, Gesten und alles sowas.
Ja. Das ist doch super. Also, dann ist doch da eine Basis da und das wird sich entwickeln. Ich glaube nicht, dass man später mit so einem ungelenkten Teil da sitzen wird, wie so ein Netbook, wenn es einfach viel bessere, angepasste Programme gibt für Touch, die einfach wirklich einen Vorteil bringen, auch über der klassischen Bedienung.
Ja, also aber auf Netbooks gibt es halt auch angepasste Oberflächen.
Ja, schon, aber, ja,
aber was so richtig
den Anwendungsfall da auch wiederum, wie der Jens schon sagt, einen ganz anderen. Also wenn ich jetzt irgendwas habe, wo ich viel tippen muss, wo ich irgendwie programmieren muss, wo ich irgendwie ein großes Display brauche. Ich meine, ich renne den ganzen Tag mit einem Rucksack rum, da habe ich dann mein Notebook dabei. Und das ist auch 0, einsatzbereit.
Ja, und später hast du nur noch einen Bildschirm irgendwo und steppst dein Ding da ein, dann hast du
zum alles Beispiel,
so. Ja. Also dann gibt es eher wieder so Terminal-mäßig.
Ja. Und für so krass unterwegs, dann habe ich eh mein Smartphone und für so Sachen dazwischen, da könnte ich mir wirklich vielleicht irgendwie mit von mir raus noch so Sachen wie umschaltbares Display, dass man auf E-Paper umschalten kann, um mal wirklich lange Artikel schön lesen zu können. Das könnte ich mir viel besser vorstellen, als jetzt irgendwie so ein kleines, also das ist nur ein kleines Notebook und da macht es meines Erachtens nach eigentlich alles schlechter als ein normales Notebook, außer dass es halt jetzt irgendwie klein ist und wenig wiegt.
Aber und das lange Batterielaufzeit hat, das haben die Großen ja meistens auch nicht so.
Das kommt auf das große Notebook an, glaube ich. Also ich meine, kann man ja auch
entsprechend aktivieren. Die kleinen haben 6 oder 9 oder 12 Stunden mittlerweile.
Ja. Also das ist schon ein Feature, wo man sagen kann, okay, da sind sie vielleicht ein bisschen besser. Aber es gibt, also im Sende recht, also im Prinzip ist es irgendwie nur kleiner und dadurch aber hat es nichts wirklich verbessert und ich glaube, die Touches sind kleiner und können aber unter Umständen, wenn geile Apps dafür dann entstehen, besser werden oder auch schneller oder auch leichter, als man mit einem normalen Notebook das auch macht. Was und insofern einfach ergänzend, was bietet einen Nutzen.
Was ich mir auch gut vorstellen könnte, wären Spiele. Ja. Also ich stelle mir jetzt gerade so vor, auf so einem Tablet Monkey Island zu spielen, das wäre doch cool. Komm Ingo, sag was, das wäre wirklich cool.
Monkey Island ist cool.
Ja. Dann ist Monkey Island nicht mit der Maus, wohin klickst du mit dem Finger, lauf dahin. Genau. Kannst oben was runterziehen, wenn du schüttelst, dann schüttelt er sich auch, dann geht was weiß ich so.
Also Tablets werden auf jeden Fall kommen jetzt in nächster Zeit.
Und die verdrängen die Netbooks.
Nee, wird nicht passieren.
Komm, wir machen eine Wette hier in der Sendung. Ja, Ingo sagt,
die ich bin Zeuge.
Ich sag Tablets.
Also wir Moment, reden schon von was wettet er denn?
Carsten Mate oder wie war das?
Carsten Mate, Carsten
Bier. Überhaupt nicht. Einen Kasten, ja, aber wir brauchen dann auch einen Zeitpunkt, weil sonst, und das ist, also da würde ich mich jetzt auch nicht unbedingt festlegen.
Oder? Ja, was?
Heute aber sag mal, das dauert ein bisschen länger, weil die Netbooks jetzt erst etabliert sind und so schnell verschwinden die dann auch wieder nicht. Also das sind ja noch Geschäftsmodelle, die produzieren das noch weiter, das wird dann noch beworben und so.
Wenn wir in zwei
aber
Jahren
sagen wir mal,
sagen,
zwei bis drei Jahren, ja.
Erinnert sich eh keiner mehr
dran. Ja, genau. Dann können wir es auch lassen.
Dann kruschelst du, gibst es dann in die Suche ein und dann kommt es in der Sendung 95.
Genau.
Haben wir gesagt.
Genau, wir brauchen jetzt irgendwie einen Zuständigen, der die ganzen Wetten irgendwie mal katalogisiert
und uns dann erinnert.
Genau. Wer möchte das machen?
Ja, letztens habe ich nämlich auch mit irgendwelchen Leuten gewettet gehabt und ich war auch der Meinung, dann gewonnen zu haben.
Aha.
Haben wir auch nicht richtig aufgeschrieben. Ja, das ist immer schlecht, wenn man
also ich sag mal so zwei bis drei Jahre, dann sind die Netbooks weg und dann werden wir halt nochmal drauf zurück zu sprechen kommen.
Ja,
gut. Der Sieger, der wird schon drauf kommen, weil er will sich ja die Schmach des anderen dann nicht entgehen
lassen. Ah ja. Müssen wir halt im Blog dokumentieren oder sowas. Okay. Nächstes Thema ist was? Open Social, hat sich das angeguckt, Open Social 1.0? Ich habe es mir leider auch nicht angeguckt, aber Google hat irgendwie so eine...
Ich weiß grob, was es macht, aber mehr eigentlich auch nicht.
Google hat irgendwie so eine API rausgebracht, die irgendwas mit Social zu tun hat und alle machen mit außer Facebook.
Ja, mehr oder weniger geht es darum, kompatibel zueinander zu werden. Also diese ganzen sozialen Netzwerke, die sind momentan so Insellösungen, in der halt jeder so seine Kontakte nur in der eigenen Plattform findet und so weiter. Und Open Social ist, so wie ich das jetzt interpretiere, dazu gedacht, eine API zu bieten, dass man da unter den Plattformen untereinander auch noch Kontakte finden kann und irgendwie Daten austauschen kann und irgendwie sowas.
Wäre schon irgendwie cool. Dann ist man nicht nur in einer gefangen.
Auf der anderen Seite wandern dann halt deine Daten über mehrere Plattformen. Das ist dann halt wieder das Gegenargument dafür.
Ja. Wer die Daten in irgendeine reinstellt.
Ja, da muss man sich dann bewusst sein, dass die Daten dann irgendwie im Internet sind und da bleiben.
Genau. Und auf welcher Plattform das ist, ist ja eigentlich egal. Der nächste Punkt ist Apple und so. Schon wieder.
Er freut sich.
Ich freue mich. macOS ist scheiße. Es ist so unsicher. Es ist so komplett unsicher.
Oh Gott. Ja. Du musst mich beraten.
Ich muss dich beraten. Ja, schmeiß dein MacBook weg. Oder zieh auf das MacBook Linux drauf.
Wie soll ich coole Hardware installieren?
Okay,
Linux drauf.
Installier Linux drauf. Schmeiß macOS X weg und installier Linux drauf. Dann.
Wie soll ich dir dann nächstes Logo für Radio Tux bauen?
Ja, das geht mit Inkscape und mit GIMP und so geht das alles. Du willst ja bloß nicht. Du willst ja bloß nicht.
Doch, ich mach das dir, aber es dauert immer länger dann einfach.
Das kostet dann dementsprechend mehr.
Das ist
klar, aber ich kann ja nicht so viel gleichzeitig dann. Ne?
Das ist ja nicht mein
Zeit ist Geld, das ist eine lineare abhängig Funktion.
Also warum ist es so schlecht? Es gibt demnächst 20 0D Lücken für macOS. Hat dieser Charlie Miller, will die auf einer Konferenz demnächst alle mal raus.
Wo arbeitet der? Das ist immer das Wichtigste.
Ja, das wollte ich gerade auch wissen. Kann man den ernst nehmen? Also ist das
arbeitet der bei Norton Security?
Genau.
Oder bei...
Keine Ahnung.
Es gibt noch so eine Firma. Die sind immer ziemlich gut da drin.
Ja, vor allem, also die Leute, die dann immer, jetzt gibt es den ersten super hyper Turbo-Wurm für System X, das sind dann meistens so Leute, die wirklich bei Viren, Antiviren-Software-Herstellern arbeiten.
Wo man ja nie so richtig weiß. Man kann ja auch denen erstmal sagen,
ich sag mal so,
ihr habt euren Job gut gemacht.
Ja, FUD.
Aber es kann auch sein, sie haben ihn absichtlich so gut gemacht.
Ja, also das ist immer so dieser FUD-Faktor, dieser Fear, Uncertainty and Doubt. Ja.
Also er arbeitet für eine Firma, die nennt sich Independent Security Evaluators.
Voll gut, klingt irgendwie.
Ja, also das klingt schon gut. Mal nicht nach Virenhersteller.
Und dahinter ist wahrscheinlich irgendwer beteiligt McAfee dann.
Oder so. genau.
Hier wieder, keine Ahnung.
Nee, das ist jetzt mal nur so.
Also der hat sich da scheinbar schon Ruf geschaffen und
hat einen Wikipedia-Eintrag. Das heißt, er ist relevant.
Naja, ist der englische Wikipedia.
Er kennt sich
auch. Dann doch nicht. Gut.
Dann ist er
aber
nicht.
Ja, also ich bin mal gespannt, um was es sich da alles handelt, weil also so an Systemdiensten läuft da ja eigentlich auch jede Menge Open Source und so.
Ja, aber es geht explizit um Closed Source Komponenten, also das, was Apple eigene Sachen sind, die halt nicht
was
Open Source sind.
Was gibt's denn da so? Also
alles mögliche,
Apple Mail. Das sind ja alles Dienste, die du irgendwie wo du aktiv irgendwas mit öffnen musst,
zum Beispiel Bonjour, hast du gerade?
Mhm. Ja.
Bonjour macht, der ist zum Beispiel immer aktiv.
Aber das ist doch ganz normales Multicast-DNS. Obwohl die Implementierung ist wahrscheinlich nicht Open Source, stimmt. Ja.
So aber hier im Heise-Artikel sagt er schon auch, dass es da also die Open Source-Komponenten gibt.
Ja, aber die greift er nicht an. Er greift Closed
Angriffsfläche aus Open Source Komponenten?
Ja. Es gibt die Angriffsfläche, aber er greift hier im speziellen Closed Source Komponenten wie Preview oder andere Sachen, wie alles was von Apple ist halt was nicht
Open Source. Ja, und Flash auch ich würde jetzt auch so WebKit und solche Sachen können.
Ja, und in Sachen Flash, da kann man sich mal so die Vorträge vom letzten Kongress angucken, da ist ja irgendwie auch alles
aber da offen. Da ist Apple halt auch nicht die schnellsten. Also während das in allen anderen Betriebssystemen sehr schnell gepatcht war, hat Apple das irgendwie Monate unangetastet gelassen.
Ist auch stark kritisiert worden.
Interessiert sie aber nicht.
Ist halt so wahrscheinlich aus der Tradition heraus, da gab es noch nie große Probleme mit, dann gibt es halt auch keine große
Planungssache,
die sowas
sein.
Halt integriert hat.
Das kann es doch nicht sein.
Ja, also irgendwann müssen die auf die Schnauze fliegen.
Das hoffe ich, das tun sie mal bald. Also so mal richtig, so 10.000 MacBooks gehackt und alle in Virenschleudern umgewandelt und alle großen Designer ihre Daten verloren und Apple-Umsatz mit MacBooks bricht groß ein und vielleicht dann... Na, vorher ändert sich dann nichts.
Ja, das ist das Problem. Also ich bin völlig bei dir, wenn es darum geht, dass diese Sicherheitslücken endlich mal gefixt werden sollen. Ich bezweifle nur, dass so dieses Veröffentlichen von ein paar Zero Days jetzt daran sehr viel ändern wird, weil ich glaube, also wenn jemand was Böses will, so Zero Day Exploits, die werden auch schon in irgendwelchen zwielichtigen Foren und sonst irgendwas gehandelt.
Ja.
So, für alle Systeme, soweit ich weiß. Also ich kenne mich da jetzt nicht so aus, aber ich habe das schon mal irgendwelche Vorträge gesehen. Wo Leute, denen ich das glaube, erzählt haben, dass da wirklich ein signifikanter Markt dahinter steckt.
Ja, klar, die kaufen, verkaufen das und das ist ein großer Markt. Natürlich. Es gehen auch Virenhersteller, Antiviren meine ich natürlich, in solche Foren und kaufen
sich Code,
Zeug ein. Um dann zu sagen, hey, wir sind die Ersten, die gegen dieses böse Ding, was wir gerade in Umlauf gebracht haben, einen Patch haben. Und so. So ist das. So ist der Markt. Nee, aber Apple ist einfach an der Stelle wohl ziemlich lax und reagiert da nicht so schnell. Und das sollten sie mal ändern. Und sie sollten vielleicht auch mal so ein paar Standardeinstellungen, also dass man eine Firewall auslässt und was da alles so passiert, obwohl man eine hat und all solche Sachen. Da sollte man Umdenken passieren und das interessiert sie alles noch nicht, weil das Zeug sich irgendwie wie geschnitten Brot verkauft und sich bei wenn sich einer einen Mac kauft, denkt er irgendwie, er ist sicher, dabei ist er mit einem der unsichersten Systeme. Also er ist in einem geringeren Risiko ausgesetzt, weil einfach weniger Viren da sind, aber es ist aber das System an sich ist einfach
sehr unsicher.
Muss
man auch noch ein bisschen abwägen natürlich.
Ja, das ist halt auch ein Problem.
Also es gehört bestimmt, aber gelernte Hacker, die also das anwenden und so, wenn die noch gar nicht so existieren für das Apple-System, dann werden die auch nicht so schnell zur Gefahr. Also bei Windows existiert da so eine, ich sag mal, Community oder was, einfach schon lange. Da ist bestimmt schon Wissen da und alles Mögliche. Das, diese ganze Infrastruktur klingt jetzt viel, wahrscheinlich zu überdimensional, aber dann ist, ja, ist die Frage, was steht auf der Angriffsseite von der Power dahinter, das auch zu nutzen. Und die ist wahrscheinlich einfach noch nicht so ausgereift. Es kann natürlich sein, dass die jetzt steigt. Und es ist natürlich kein Grund zu sagen, das nicht zu machen, aber gehört in die Überlegung mit rein, denke ich.
Ja, ich denke halt auch, ein weiterer Grund, weshalb sich Apple damit immer so lange Zeit lässt, ist, weil wahrscheinlich halt wirklich viele der Kunden darauf, solange sie da keinen signifikanten Schaden von haben, auch nicht wirklich Wert drauf legen. Also ich meine, Microsoft musste da auch massiv einlenken, als den ihren Kunden reihenweise Windows-Rechner um die Ohren geflogen sind.
Ja.
Und ich meine, das hat man jetzt mittlerweile wirklich gemerkt, dass es dann halt auch die Systeme sicherer ausgeliefert wurden und irgendwie vernünftiges Update-Management und so weiter drin haben, was man halt irgendwie in alten Systemen noch nicht hatte.
Ja. Und wie gesagt, kann man nur hoffen, dass Apple da mal irgendwas passiert in nächster Zeit. So richtig groß. Und dass sie dann mal da ein Umdenken stattfindet, weil vorher passiert es nicht. Wir sollen vielleicht noch kurz erklären, was Zero Day Exploit...
Ja, das wollte ich eigentlich am Anfang fragen. Ja, Zero Day hat mir jetzt nichts gesagt. Und
das ist, wenn ein Exploit rauskommt, also ein Schadsoftware, die irgendwas am System machen kann, aber es dazu noch keine Gegenmaßnahme gibt. So kurz zusammengefasst. Ja.
Wieso also, heißt das Zero Day irgendwie?
Ja, weil das der Sinn. Tag Null ist.
Ja, das da ist der Tag, veröffentlicht. Das ist der Tag Null, an dem das Ganze veröffentlicht wird und da gibt es halt noch keinen, der irgendwie ein Mittel dagegen hat.
Also, ja. Das können die Hacker dann ausnutzen, ja. Sofort. Das ist bekannt, das wird ausgenutzt und niemand kann dagegen etwas tun. Und deswegen Zero Day.
Okay. Es wird ja meistens dann den Firmen angeboten, dass sie es zuerst kriegen, gell? Und wenn sie dann nichts tun, dann...
Ja, sag mal so, ich
das kommt... Das habe ich schon mal gelesen.
Ja, das kommt auf die Leute an, die das veröffentlichen. Ja. Ich meine, da gibt es halt so, ich sage jetzt mal, die unvorsichtigen Leute, die das dann halt irgendwie so, boah, ich habe jetzt was gefunden, ich muss das sofort raushauen und bla und ohne Rücksicht auf Verluste. Und dann gibt es halt auch diese, ich nenne es jetzt mal irgendwie vernünftigeren Leute, die dann halt irgendwie auch erstmal mit Firmen Kontakt aufnehmen und dann halt denen entsprechend Zeit geben, das zu fixen. Weil ich meine, wenn jetzt meinen Eltern irgendwie mal ihr Rechner aufgemacht würde oder sonst irgendwas und die könnten damit nichts anfangen und ich hätte jetzt irgendwie diese Lücke gefunden und irgendwie verursacht, ich meine, hey komm, da muss man auch mal irgendwie an die anderen denken, die dann da drunter leiden und nicht nur an die Firmen. So.
Hm. Ja. Also es ist der Unterschied zwischen Full Disclosure und wie auch immer das alles heißt.
Ja, also
da kann man sich auch mal eine Chaos-Radiosendung von...
Ja, ich glaube, da ging es um Responsible Disclosure.
Genau. Genau. Vor einiger Zeit verlinken wir in den Shownotes, kann man sich auch nochmal auf den Seiten durchhören. Da wird das alles nochmal genau erklärt und auch einige Fragen und sowas beantwortet, die wir jetzt hier nicht in der Breite machen können. Gut, das zu macOS ist hat man zwar ein geringeres Risiko, ist aber letztendlich unsicher gerade und da sollte sich vielleicht mal was tun. Gut, dann würde ich jetzt kurz zu den anderen Themen, die sonst noch passiert sind, so übergehen. Ein bisschen weg von den News quasi. Ich war am Wochenende auf den Chemnitzer Linux-Tagen in Chemnitz, wo auch sonst, und war wieder gut besucht, war eine nette Veranstaltung. Ich habe einige sehr tolle Gespräche gehabt und habe mal wieder ein Event eher so aus der Besucherseite genießen können sozusagen. Ich konnte leider keine Fotos machen, weil meine Kamera, die ich mit hatte, da war der Akku leer und ich habe kurz vorher zwar noch irgendwie das Ladegerät gesucht, aber es dann nicht mehr gefunden und musste dann los zum Zug. Von daher mal keine Fotos, aber es gibt genug Leute, die Fotos gemacht haben. Von daher bin ich da jetzt auch nicht so traurig. Samstag habe ich um 16 Uhr einen Vortrag gehalten und zwar über Maemo und das N900. Der Vortrag ist jetzt auch online, den könnt ihr mal euch im Blog angucken, wenn ihr da oben auf News klickt, auch runterladen. war sehr gut besucht und es kamen im Anschluss einige dazu zu mir, die gesagt haben, ja, jetzt weiß ich entweder, dass ich das Gerät unbedingt brauche, kaufe und wo kann man es dann eigentlich kaufen und so. Und der Rest kam zu mir und hat gesagt, naja, jetzt weiß ich, dass ich lieber noch warten sollte. Also da waren die Reaktionen sehr, sehr unterschiedlich und zeigt aber, dass viele den Vortrag zwar genutzt haben, um sich mal zu informieren, ist das ein Gerät für mich oder eher nicht. Ja, könnt ihr euch mal den Vortrag anhören. Wenn ihr da noch Fragen habt, schreibt es einfach in die Kommentare und dann versuche ich das noch zu klären. Ansonsten wieder super Verpflegung. Ich war jetzt nicht so bei den Partys, auch das Social Event, naja, könnte man noch ein bisschen besser gestalten, aber ansonsten war die Organisation wieder super und ich habe ein paar tolle Vorträge mir angehört und bin recht zufrieden dann wieder nach Hause gefahren. Jo. Das zu den Chemnitzer Linux-Tagen, die, ich glaube, zum 11. oder sowas mal, 12. Mal irgendwie stattgefunden haben. Jo. Hat noch irgendeine Fragen?
Nö. Nee, ich glaube, das Thema N900 hatten wir schon.
Hatten wir schon öfter.
Zu Genüge, genau. Ja. Da haben wir uns schon ziemlich zu Tode diskutiert.
Guck mal in den Chat rein. Ne?
Ja.
Tauchen immer mal Fragen auf.
Seid ihr nicht im Chat?
Doch, doch.
Also, aber ich glaube, du hast noch, oder?
Was habe ich noch?
Dein N900?
Nee, habe ich nicht mehr.
Nicht mehr, okay.
Nein.
Ach so, Huch. Ja. Ich habe es falsch geschrieben.
Ja. Habe ich gestern abgegeben. Jo. Und jetzt muss ich mal gucken, was ich als nächstes mache. Habe ich ja auch schon öfter erwähnt, mein Vertrag läuft aus und ich brauche mal was Neues. Und ja, jetzt muss ich mal überlegen, ob ich mir ein N900 zulege.
Warte, was ist denn da dein Fazit?
In ein paar Wochen kommt er mit dem iPad.
Never ever.
Natürlich kommt er damit.
Wer braucht dann so
ein Spieltrieb siegt im Endeffekt.
Nee, also sorry, ich will von diesem blöden iPhone endlich weg. Also die Entscheidung steht schon fest. Ich weiß bloß noch nicht, wohin. Weil dieses ganze Apple, wir machen alles zu und wir sagen dir, wo der Weg ist und
Willst du etwa Porno irgendwie anschauen oder was?
Natürlich will er Pornos
anschauen. Ich gucke immer Pornos. Also das ist der Grund.
Was ist denn das für eine Frage, Jens?
Das ist ja das, was ich natürlich außen rauslassen.
Ja.
Das stört den Ingo.
Genau. Nee, ich mag einfach nicht, dass mir irgendjemand davor schreibt, was ich zu tun und zu lassen habe. Und das ist einfach blöd und dass man da in dieser einen Welt gefangen ist und das nur mit dem iTunes richtig bedienen kann. Und das ist da alles scheiße und ich will irgendwas anderes, ich weiß bloß noch nicht was. Aber vielleicht gibt es ja bis Juli noch irgendwas Interessantes. Nee, das iPad ist total blöd. Das ist auch so eine komisch geschlossene Plattform und wird sich nicht durchsetzen. Also Tablet-PCs.
Genauso wenig, wie sich das iPhone durchgesetzt hat. Ich meine, ich finde das jetzt auch nicht gut, aber ich würde nie so weit gehen zu behaupten, dass sich das nicht durchgesetzt hat.
Das ist immer eine Wahrnehmung. Weißt du, was das für ein Marktanteil ist? Das sind 17% oder 18%
mit Marktanteil. Mit einem Gerät,
ja.
Mit einer Plattform.
Nee, das sind drei Geräte im Übrigen mittlerweile schon.
Ja, aber eine Plattform im Großen und Ganzen, ja, ein und? Produkt.
Ja und?
Nee, was von was 17% von
vom Smartphone? Vom Smartphone-Marktanteil. Das sind 17%. Das ist nichts.
Und was gehört dann wieder alles dazu? Und das ist überhaupt nicht nichts. Das ist mega viel. Hallo, beim Computer haben die
ja, guck mal.
5 oder 4 und machen Milliarden Umsatz. Das reicht ja.
Ja, also, das ist ja keine Frage, dass sie nicht Milliarden Umsatz machen. Aber Android überholt das dieses Jahr. Locker.
Ja,
aber es entsteht trotzdem nicht so ein Flow um das Ding. Um Android bisher.
Also ich bin jetzt hier, ich werde ja hier immer als Google-Fanboy bezeichnet und so. Und ich bin ja auch der Android-Fanboy und so. Und, aber ich muss sagen, ich gebe euch irgendwie beiden recht. Also im Ingo gebe ich recht, wenn er sagt, anhand von Stückzahlen wird die Android-Plattform das iPhone überholen dieses Jahr. Im Jens gebe ich recht, indem ich sage, 17% sind ein ordentlicher Marktanteil, weil Android, ich meine, es gibt, ich könnte, also wenn ich jetzt mir mal ein bisschen Mühe machen würde, könnte ich vielleicht die 10 Android-Handys, die es momentan auf dem Markt gibt, aufzählen. Und da kommen dieses Jahr noch um einige mehr, da kann man die nicht mehr aufzählen. Und im iPhone, da gibt es halt drei Generationen, also das ist schon
ein Unterschied. in ein paar Monaten wird die nächste vorgestellt.
Da gibt es eine vierte Generation, trotzdem gibt es immer nur eine einzige Generation.
Bei WebOS auch,
beim
Palm.
Hat der irgendeinen signifikanten Marktanteil?
2% oder so. Wird sich auch nicht so durchsetzen wie. Ich sage auch nicht, dass es nicht schick ist und dass es nicht eine große Anzahl von Leuten gibt, die dieses Gerät genau das Idealste ist, ja. Die wollen sich nicht damit beschäftigen und für die ist es total cool. Es funktioniert alles und es ist total toll, aber ich habe halt festgestellt, ich will mehr.
Wir reden auch gerade jetzt eben nicht mehr um diese iPhone-Features sondern wir reden ja nur über Zahlen jetzt gerade.
Also wir reden davon, ob das iPhone jetzt relevant ist oder nicht mehr.
Genau, relevant geredet wird, sondern ob es im Endeffekt im Markt ankommt. Und was die geschafft haben mit dem ersten Handy von der Firma.
Naja, mit dem zweiten. Mit dem ersten halt in Deutschland nicht. Mit dem zweiten. Oder ja, gut. Mit dem ersten. Also du musst immer den amerikanischen Markt betrachten, der völlig anders ist als der komplette Weltmarkt. Also ab dem 3G gebe ich dir recht, aber mit dem iPhone alleine hatten sie nur in Amerika wirklich Erfolg.
Den sie dort halt in Amerika hatten. Und
das ja, ist aber schon da ist BlackBerry krass. Nummer 1.
Alle Firmen hätten gerne das gehabt, die in dem Markt.
Ja, weil die meistens verschlafen haben.
Ja.
Also aber, irgendwie...
was ich persönlich halt noch krasser finde, ist halt so, wenn man sich so mal den digital ausgestatteten Freundeskreis, wenn man anguckt. Also die Leute, die da, also man guckt sich mal die Leute an und guckt mal, wer hat ein Smartphone und guckt mal, was von Gerät ist das dann. Und da ist das wirklich, also bei mir zumindest im Freundeskreis zum Großteil wirklich ein iPhone.
Echt? Aber ich habe jetzt gerade bei uns in MI, habe ich das, also da sind es gar nicht so viele iPhone-User. Also ich finde das total krass, dass...
Da ist die Android-Dichte jetzt ziemlich hoch, ja.
Nicht erst jetzt, schon lange. Wo bin ich der einzige iPhone-User.
Wie viel Prozent der Bevölkerung stellt denn jeder?
Ja, ich meine, das ist natürlich immer so subjektiv. Das ist wie in deiner Apple-Welt, wo alle irgendwie Apple benutzen und irgendwie alle ein iPhone haben.
Das will ich eben gar nicht sagen.
Also ich hab beim Vortrag mal gefragt und es waren tatsächlich die meisten, wie es halt auch so marktanteilmäßig ist, hatten ein Smartphone mit Symbian. Also da war die Hälfte der Hände irgendwie oben. Dann gab es einen, der sich getraut hat zu melden bei Windows Mobile.
Und die anderen fünf, die haben sich halt nicht getraut.
Dann gab es keinen mit WebOS oder es hat sich zumindest keiner getraut, das zuzugeben. Und der Rest hatte dann halt Android und iPhone. Wobei es, glaube ich, ein paar mehr Android-Nutzer waren als iPhone-Nutzer.
Ich glaube, ich kenne zwei Leute, die einen Palm Pre benutzen.
Ich kenne nur einen Mark.
Ja, ich kenne Marc und ich kenne...
Dirk kenne ich auch noch, ja. Der,
ach so.
Der bei uns mitmacht.
Ja, vom Hörensagen über Dirk das Internet kenne ich dann auch. Aber...
Also es ist auch klar, dass das iPhone nicht den ganzen Markt erobert, 100%, weil es einfach zu viele unterschiedliche Leute gibt, die auch irgendwann will man sich unterscheiden. Deswegen gibt es auch mehrere Geräte, aber das ein Gerät... Typus jetzt, ob der jetzt in der dritten Version ist oder so, ist mir egal, dass der so einen großen Marktanteil hat, ist schon erstaunlich. Es gibt auch kein Nokia-Handy 1, was so viel hat. Ja. Nokia wieder mit ihren wahnsinnig vielen verschiedenen Sachen.
Ja, bei Nokia gibt es ja halt auch noch, da gibt es zum Beispiel auch so Sachen, es gibt ein Basisgerät und das hat irgendwie 8 Variationen, in denen es verkauft wird. Da gibt es einmal irgendwie mit Bluetooth, dann gibt es ohne Bluetooth, dann gibt es irgendwie mit ein bisschen mehr Speicher und irgendwie ist das immer dasselbe Gerät und das hat jedes Mal einen anderen Namen oder vielleicht noch ein anderes Gehäuse, aber.
Und deswegen, also das wird sich natürlich erweitern, auch da gibt es Diversifikation. Dann gibt es in China als eher das vorherrschend, in Amerika halt eher das, also gibt es auch noch Länderunterschiede. Aber trotzdem, dass man mit einem Gerät so einen Erfolg schafft, das kann man, glaube ich, auf jeden Fall als Erfolg bezeichnen. Ich bin jetzt
eigentlich drauf gekommen.
Ja, ich wollte eigentlich nur über das N900.
Du wolltest gucken, was du dir kaufst und du willst jetzt weg. Das iPhone ist alt, es ist nicht mehr nerdig genug und du willst dir was Neues.
Das war am Anfang richtig cool und ich
jetzt sagt keiner mehr, oh, der hat ein iPhone, ich will es auch haben. Jetzt sagt jeder, der hat nur das iPhone. Langweilig und hat ja noch so viel Geld dafür ausgegeben.
Ja, und er lässt sich halt von Apple einsperren, das ist viel schlimmer.
Ja. Und immer wenn deine Freunde sagen, ich würde gerne jetzt mal Pornos gucken, dann kannst du sagen, das geht nicht.
Genau, wenn wir Apple dann so, erlaubt, so bei einem tollen Bier sitzen, in großer Runde, Mädels, Jungs, Jetzt zeig doch mal den Porn. Ist klar.
Genau.
Und deswegen ich glaube, die Sendung muss ich diesmal im iTunes Store als explicit taggen.
Ja, bei Apple natürlich. Halt.
Natürlich. Also, Disclaimer sollten wir vielleicht am Anfang bringen: Diese Sendung darf nicht in Amerika gehört werden. Alle anderen. In Deutschland ist das Internet ja erst ab 22 Uhr zugelassen, von daher.
Genau. Und Öffnungszeiten und so.
Und man braucht jetzt dieses neue Zertifikat dann. Das ist Jugend-Kinderschutz-Dingens.
Ja, nee, diese Sendung darf erst ab 22 Uhr gehört werden.
Wie war das?
Ja,
Jugendmedienschutz.
Aber deswegen da kriegst du so einen Kleber drauf.
Und das ist hier übrigens eine geschlossene Gesellschaft. Also ich glaube, ich sollte mal ein Passwort auf den Stream machen, dass hier nicht, dass ich Eingangskontrolle mache und weiß, dass hier nicht irgendwelche Minderjährigen zuhören. Und so. Also müssen wir ganz vorsichtig sein.
Die Eltern sollen halt einfach mal nach ihren Kindern gucken.
Aufpassen, dass sie nicht von komischen...
Dass sie nicht mit Radio Tux in Verbindung kommen.
Genau.
Das gefährdet
oder
einiges.
Oder anderen bösen Subjekten.
Zero-Day-Wörter.
Zero-Day-Wörter.
Zero-Day-Wörter. Okay.
Die nicht gefixt worden sind durch den Kindermedienschutz. Jugend. Kinder, Jugend.
Wie war das? Jugendmedienschutz-Staatsvertrag?
Ja,
oder sowas.
Genau. Ja, wir haben das ja auch oft so, aber ich kann mir auch sowas nicht merken.
Ja, also ich bringe das auch jedes Mal durcheinander.
Deswegen sage ich das Wort nicht, läuft man nicht die Gefahr, das falsch zu sagen.
Gut, dann wenn ich es falsch gesagt habe, dann habe ich es halt falsch gesagt.
Ja, wir sind alle katholisch. Gut, mehr sage ich dazu jetzt nicht.
Das hat der Chat gefragt.
Ja.
Ja.
Wir sind doch Open Source, Mann, das hat er noch nicht verstanden.
Ja. Yeah.
Das ist auch als Religion, kann man das schon auch wieder bezeichnen dann.
Open Source, ja.
Glaubenskriege und so. Mhm.
Mhm. Nee, ja. Ich bin Open Source und kein Free Software-Wähler.
Ja.
Ja. Das ja. Gibt's da eins auf die
Bühne. Du bist Creative Commons, da gibt's auch wieder Klassifizierungen dann.
Egal, ich bin Open Source und kein freier Software-Wähler oder so ähnlich. Ich meine, mir ist es egal.
Hast du ein T-Shirt, wo das draufsteht?
Nee. Schließen wir das Thema Porn ab und kommen jetzt zu Mail-Clients. Das ist bestimmt genauso geil.
Da kann man noch viel besser flamen.
Porn-Spams, sage ich da nur.
Ja, genau.
Hab ich
Können wir jetzt mal wieder von diesem Thema runterkommen?
Habe ich ja seit Ewigkeiten nichts mehr bekommen. Spam.
Ich weiß nicht, ich gucke da eigentlich selten.
Und vor allem jetzt nicht Porn-Spam.
Ja, vor allem.
Neulich kam, also so vor so einem halben Jahr oder so, da war ich mal überrascht. Stand so als so normale Geschichte, die wurde immer, naja. Aber das war das Einzige. Sonst ist das total.
Krieg auch wenig Spam.
Untergegangen.
Also, vielleicht mal eine pro Tag, aber das ist
also
dann
schon.
Also
meine Statistiken sagen, irgendwie bei mir werden schon 40% allein schon am Mail-Server abgelehnt.
Nur 40? Ja. 95 werden bei uns abgelehnt.
Nicht?
Ja.
Ja, nee, da wird dann nochmal irgendwie eine Runde weggefiltert, aber leider. Ja,
das wird nicht gemacht, nee, wegfiltern tun wir nicht. Wir machen nur hier hardcore.
Ich krieg das gar nicht mehr mit.
Nur weg.
Ich filter. Deswegen kriegt Jens ja auch so wenig Spam.
Ah.
Ach, deswegen fehlt immer die. Da sagen die, ich hab dir doch eine E-Mail geschickt.
Genau.
Oh. Interessant.
Nee, voll gut, also ich krieg da echt nichts.
Ich bekomme hier Mails von Root-User.
Ja, vom Root-User kriege ich auch immer Mails.
Ja, ja, Female Enhancement.
Female?
Ich möchte nicht wissen, um was es sich da handelt.
What?
Ja. Gut.
Das klingt böse.
Mail-Clients.
Mail-Clients. Kannst du erstmal sagen, was dein Lieblings-Mail-Client ist? Den Jens fragen wir nicht. Der
benutzt Apple Mail, oder?
Ja, genau.
Ja. Also Lieblings-Mail-Client würde in jedem Fall zu weit gehen. Ich kann sagen, was die Mail-Clients sind, die bei mir momentan die wenigsten Schmerzen verursachen. Das wird es, glaube ich, eher treffen.
So ist bei mir die Wahl auch.
Also ich habe da so drei, die ich benutze regelmäßig. Und zwar habe ich jetzt hier irgendwie auf meinem Notebook und auf meinem normalen Rechner und so und irgendwie auf der Arbeit und so weiter habe ich Thunderbird. Nachdem jetzt Lightning irgendwie auch wieder unter 3.0 funktioniert, bin ich damit wieder halbwegs zufrieden. Und der läuft, der tut und die Suchfunktion funktioniert eigentlich selten.
Ja, das ist eine Katastrophe in 3.0.
Ja.
Obwohl es jetzt mit Thunderbird 3.0.2 relativ okay ist.
Ich finde trotzdem nicht immer das, was ich suche. Also bei mir geht es dann meistens doch noch eher besser, wenn ich meine kategorisierten IMAP-Server durchsuche. IMAP-Folder meine ich.
Ja.
Ja, dann benutze ich als Webinterface.
Nee, warte mal, was benutzt du denn für Plugins in Thunderbird?
Soll ich nachgucken?
Ja.
Kann ich, also natürlich
Lightning.
Lightning, hab ich schon gesagt. Dann natürlich das großartige Enigmail für PGB und Verschlüsselung und so. Mhm. Display Mail User Agent, damit ich sehe, was von User Agent die Leute benutzen, die mir Mails schreiben. Dann sehe ich zum Beispiel, oh, das ist ein Outlook-User. Da.
Hast du dann auch das mit dem Icon, also dass das Icon anzeigt?
Ja, genau. Das zeigt dann so ein Icon an.
Ja, das ist cool.
Ja, dann habe ich irgendwie noch ein Dictionary, was irgendwie niemand interessieren würde. Und ich habe Thunderbrowse. Oh, darüber kann ich super ranten. Ich habe letztens wirklich eine Dreiviertelstunde gebraucht, um meinem Thunderbird beizubringen, dass der, wenn ich auf Links klicke, meinen Browser aufmacht. Der hat einfach, also seit dem Upgrade auf 3.0 hat er einfach gar nichts mehr gemacht und ich musste mir jetzt eine Extension installieren, mit der ich einen Default-Browser auswählen konnte. Weil irgendwie so in dieser prefs.js rumschreiben und irgendwie Default-Browser als systemweite Variablen setzen und so hat überall nicht funktioniert. Ich habe keine Ahnung, was da los war. Auf jeden Fall musste ich dieses Thunderbrowse, was eigentlich dazu gedacht ist, dass man innerhalb von einem Thunderbird Links mit dem Thunderbird aufmachen kann, installieren und da kann man dann halt auch noch so als Zusatzoption sagen, ich möchte jetzt irgendwie einen Default-Browser angeben und dann geht das. Ja, das war's dann eigentlich.
So wenig hast du noch?
Ja, ich habe da nicht so viel. Ach, ich sehe hier noch, ich habe noch so ein VCS-Support, habe ich aber noch nie benutzt. Wollte ich irgendwie mal Sachen exportieren wahrscheinlich, aber ja.
Ich weiß meine gerade leider nicht aus dem Kopf und sitze nicht vor dem Rechner. Ja, ich habe noch manchmal Sync Colab drin für den Colab-Server, den ich mal hatte. Und ja, noch so ein paar Kleinigkeiten. Aber jetzt auch nichts Spannendes, also dass man die aktuelle Sprache auswählen kann mit Klick unten und ja, das war's, glaube ich, eigentlich.
Also du meinst Rechtschreibung?
Ja.
Das hatte ich auch mal irgendwann drin. Ja.
Genau. Okay, nächster Mail-Server.
Mail-Server. Client. Was ich zudem noch habe, erst wenn ich jetzt irgendwie unterwegs bin und ich habe mal nur irgendwie einen 0815 Rechner, auf dem ich irgendwie keine Rechte habe oder ich möchte nichts drauf installieren oder ich bin irgendwie nur an einem Terminal oder was auch immer. Okay, an einem Terminal rufe ich selten Mails ab. Gar nicht eigentlich, aber falls ich denn mal irgendwie was Webbasiertes brauchen sollte, habe ich da diesen wunderbaren Roundcube. Das ist ein schönes System, was irgendwie relativ schlank daherkommt und halt so eine Ajax-basierte Webmail-Oberfläche bietet. Die kann eigentlich auch ziemlich viel, hat sogar eine ziemlich gute Suche und lässt sich auf einem normalen Webhosting-System irgendwie mit PHP und MySQL und so installieren. Macht mich allerdings verrückt, wenn ich versuche, Mailinglisten zu lesen, weil ich habe das Teil bis jetzt noch nicht dazu bekommen, irgendwie so eine Thread-Ansicht, also wo man halt so sieht, wer jetzt wem antwortet und so eine Baumstruktur sich dann so anzeigen lassen kann und so. Ja, da habe ich noch nicht hingekriegt, so irgendwie so eine Ansicht da einzublenden. Und als drittes, wenn ich jetzt irgendwie wirklich unterwegs bin und ich möchte schnell informiert werden und so, habe ich K9-Mail. Das ist ebenfalls ein Open-Source IMAP-Client für die Android-Plattform. Der kann seit Version 2.0 ebenfalls push IMAP, also über IMAP Idle. Und der funktioniert auch ziemlich gut und so zum schnell mal unterwegs Mails schreiben, Mails lesen, mehrere Mailkonten verwalten und so, taugt der auch ziemlich und der steht ebenfalls wie so vieles auf Android unter der Badgy 2.0 Lizenz und ja, ist Open Source, ist frei, kostenlos und funktioniert wunderbar.
Ja. Also das Roundcube finde ich auch sehr geil. Also benutze ich auch immer als Mail-Client, wenn es darum geht, irgendwo, wo man halt keinen richtigen Mail-Client hat. Mittlerweile, selbst wenn ich meinen Thunderbird mal wieder nicht aufmachen will, weil echt seit Thunderbird 3 habe ich das Ding so dermaßen gefressen, Ich benutze den mittlerweile sogar manchmal, weil ich echt keine Lust habe, das Ding aufzumachen, weil das ewig startet und dann irgendwie immer seine blöden Mails indexiert und das ist alles lahm. Und
ja, ich habe den Mail-Index halt abgeschalten und hab den Thunderbird halt immer offen auf dem eigenen Desktop. Ja. Und so. Ja, also ich mag den auch nicht mehr so wirklich. Wie gesagt, ich hatte mal echt so eine Phase, da habe ich so eine Woche einen Mail-Client ausprobiert, aber ich bin jedes Mal wieder zu Thunderbird zurückgekrochen, weil irgendwas wiederum nicht gestimmt hat.
Ja, du hast halt bei Thunderbird den Vorteil, dass es extrem viele Plugins gibt. Ja. Und sie machen ja jetzt zum Glück auch mit der Entwicklung ein bisschen schneller weiter, nachdem ja zwischen 2 und 3 irgendwie gefühlt 10 Jahre lagen. 3 waren es auf jeden Fall.
Ja, das war lange.
Kommt da jetzt wohl Thunderbird 3.5 oder 3.2 oder 6 oder wo auch immer sie gerade hinwollen, soll zumindest noch dieses Jahr irgendwie rauskommen. Und von daher ist es gut, dass sich da in der Entwicklung jetzt wieder ein bisschen was tut, weil sonst laufen denen da bestimmte User weg. Ich benutze sonst noch Kmail. Habe ich ja auch schon öfter mal erzählt.
Dass war das das, was deine Mails gefressen
hat? Genau, was auch irgendwann mal meine Mails gefressen hat, aber gerade relativ gut tut. Wie gesagt, ich komme halt mit Thunderbird gerade gar nicht klar und benutze gerade so die Kombination aus Roundcube, Thunderbird und Kmail.
Ja, in Sachen Thunderbird 3 und nicht klarkommen, ist mir gerade noch eingefallen, dass es irgendwie keine gute Idee ist, einem Mail-Client dem Codenamen Shredder zu geben.
Stimmt, meine Star. Ja. Auf Arch Linux startet er immer als Shredder.
Ja. Ja. Keine gute Idee.
Dann kann ich als Webmail-Client noch Squirrelmail empfehlen.
Ich kenne es, aber empfehlen möchte ich es nicht.
Es ist halt schön stabil. Also es sieht scheiße aus, aber es ist extrem stabil.
Ja, es
kann auch viel.
Oder? Es funktioniert, so, es kann auch viel, aber die Bedienung ist einfach im letzten Jahrtausend stehen.
Ja, das ist das hässlichste ever.
Keine Frage. Aber die meisten, viele Universitäten benutzen es halt auch.
Unter anderem die HDM.
Ja. Und auch von vielen anderen kenne ich es. Und halt, du kannst ganz leicht Filter einstellen und andere Plugins gibt es dafür. Gut. Es gibt sogar einen Plugin für PGP. Habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, hat mir aber letztens jemand mal geschrieben.
Ja, da hatten wir es doch letztens auch davon. Da gibt es ja jetzt mittlerweile auch ein Thunderbird-Plugin, was das Firefox-Plugin ist.
Fire PGP. Aber du hast ja nicht immer einen Firefox. Und nicht immer deinen eigenen.
Ja, aber irgendwie GPG-Keys auf dem Server speichern kommt mir komisch vor.
Ja, ich meine, wenn das Passwort lang genug ist.
Aber dieses Roundcube ist also von der Bedienung her und so von dem Lesekonzept besser. Obwohl man damit natürlich nicht so viel machen kann.
Ja, da fehlen halt noch Plugins und sowas. Also deswegen haben wir ja immer noch beide am Laufen. Ja. Also,
aber das ist für dich jetzt macht einfach wirklich einen
moderneren halt Ajax und
du klickst, dann kriegst du eine Vorschau.
Ja, es ist halt auch vor allem viel übersichtlicher.
Es ähnelt halt eher einem Desktop-App.
Ja, so auch von der Antwortgeschwindigkeiten und so. Also, ja.
Also von der technischen Sicht her auch besser. Genau.
Gut. Jo, was ich mal irgendwann als Groupware mal installiert habe, war dieses Horde Webmail oder
Horde.
Ja, genau. Das ist allerdings schon zu lange her, als dass ich jetzt wirklich über den aktuellen Stand da Bescheid wüsste. Also es war damals ganz cool, es hatte auch irgendwie, man konnte da auch noch LDAP-Anbindungen und sowas machen und so.
Ja.
PGP kann das glaube ich auch und ist auch irgendwie mit Plugins erweiterbar. Für was ich das damals benutzt habe, war ich habe das mit einem gepatchten Dovecut IMAP-Server benutzt, der ja so diese Scythe-Filtering-Sprache kann.
Ja.
Und da gab es eine gepatchte Version, dass man das auch über eine Netzwerkschnittstelle konfigurieren konnte. Und da gab es dann ein Plugin für dieses Horde, mit dem man dann praktisch so mit dem Client seine serverseitigen Filter definieren konnte. Das fand ich ganz schick.
Aber Scythe hört auf einem bestimmten Port, also das kann man sogar, könnte man, wenn man den Port aufmacht, durch die Firewall durch oder so, selbst von anderen Clients machen.
Ja,
also ich kenne
natürlich, aber damals musste man halt, also das war halt der Anwendungszweck damals und da gab es zum einen wenige Clients, die das konnten und zum anderen musste man halt Dovecut selbst noch patchen, damit da überhaupt dieser Port offen war. Also sonst ging es halt alles wirklich nur über diese lokalen Dateien, die man da editieren konnte.
Also diese Sci-Filter-Regeln kann man im Horder auch einstellen oder im Squirrel Mail geht es auch. Und benutze ich auch, um, ich habe ja über 100 IMAP-Ordner und lasse halt auf dem Server gleich sortieren. Also im Hauptordner kommen auch nur Sachen, die nicht schon vorsortiert werden.
Steht bei mir schon Ewigkeiten auf der Liste, dass ich das einführen wollte. Momentan macht das bei mir irgendwie noch Mail-Drop.
Ja, nee, das mache ich gleich im Server direkt. Aber ich müsste mal wieder ein paar Anpassungen vornehmen. Da sind schon wieder
schon
paar Mailinglisten hinzugekommen, die mal wieder einsortiert werden
müssen. Ja, so Mail-Infrastruktur managen ist dann halt auch wieder so ein Job für sich.
Ja. Aber dann muss ich mal wieder dran. Gibt auch extra Sachen wie SmartSife, die das wenn direkt machen, wenn man nicht einen Client hat, der das kann. Lustig finde ich übrigens bei Horde, das Ding, was diese Filterung macht, also unter anderem dieses Hive-Skript, aber auch Maildrop und sowas, heißt Ingo.
Ha. Tja, da sitzt dann kleiner Ingo drin. Ja. Und,
genau, und filtert da fleißig vor sich hin. Ansonsten bei Horde zu erwähnen ist, glaube ich, noch die Syncml-Unterstützung. Ich habe Horde mal damals installiert, weil es für die Colab-Groupware der Client, der Webclient ist. Deswegen habe ich das eine Zeit lang mal benutzt. Mhm. Und ja, man hat halt Kalender, Notizen, Adressbuch und kann es halt als vollständige Groupware nehmen, wenn man halt im Hintergrund einen Colab-Server hat und sowas. Ja.
Wunderbar.
Aber ich habe es auch schon lange nicht mehr angeguckt. Also gerade der neue ist wohl auch mit Ajax und sowas programmiert. Ich weiß, den habe ich nur mal ganz kurz gesehen. Ich hatte noch den alten früher drauf. Also den alten IMAP-Teil, der sah nicht so schick aus. Mhm. Und die Entwicklung ist da jetzt, glaube ich, auch nicht so schnell. Also ich war mal kurz auf der Webseite, die ist irgendwo von Mitte letzten Jahres.
Ja, das ist auch schon eine Weile her, ja.
Jo. Aber gut, kann auch sein, dass da im SVN natürlich oder CVS oder was auch immer die benutzen, dass da schneller, dass es schneller vorangeht. Okay.
Ja, was mir noch spontan einfallen würde, was ich mal probiert habe und eigentlich auch total gerne nutzen würde, wenn es für mich in Frage kommen würde, wäre Matt. Also Matt, dieser MUTT, dieser ziemlich bekannte Kommandozeilen-Client. Ich stehe ja auf so Sachen. Und der kann extrem viel, der ist extrem mächtig, super konfigurierbar und man kann da irgendwie mit Vim seine E-Mails editieren und alles toll und man hat super Suchen mit regulären Ausdrücken und alles. Das Problem ist nur, der kam bei mir zum einen mit IMAP nicht so richtig klar, zum anderen hatte der auch noch so wirklich komische Probleme im Bereich IMAP-Ordner anzeigen. Also ich sortiere ja auch wie du so relativ viel in dann eigene Ordner, damit ich meine Inbox frei habe. Und das ging damit irgendwie nicht so wirklich toll. Ansonsten, wenn jemand da irgendwie eine Möglichkeit kennt, irgendwie den cool mit IMAP zu betreiben, würde ich das auch mal gerne testen, weil das wäre irgendwie so die schicke Lösung, die ich mir dann irgendwie auch mal in einer Screen-Session laufen lassen könnte oder so.
Da kann man mal drauf zugreifen.
Richtig.
Ja, ja nee, also da bin ich, glaube ich, eher schon für einen GUI-Client.
Er hat beides seine Vor- und Nachteile.
So sehr GUI bin ich dann schon. Habe ich aber, ich muss sagen, ich habe Matt nie ausprobiert. Was ich sonst noch als guten IMAP-Client gehört habe, was ich aber bisher nur auf dem N900 oder N800 mal ausprobiert habe, ist Klausmail. Der soll ein sehr, sehr guter IMAP-Client sein und da rasant schnell sein. Aber ja, kann man sich mal angucken.
Ich habe den mal ausprobiert, in, wie gesagt, dieser Phase, wo ich da dauernd durchgewechselt habe. Irgendwas hat mir nicht gepasst. Also wir hatten es da vor ein paar Folgen und davor auch schon mal irgendwie davon.
Klausmail, ja.
Ja, ich bin mir nicht mehr wirklich sicher, was mir da nicht gepasst hat. Ich sollte den vielleicht mal wieder ausprobieren.
Ist zumindest im Januar ist eine Version rausgekommen. Also die sind da wohl relativ
fleißig. Die entwickeln da auch noch weiter und ja.
Okay. Dann kommen wir jetzt zu den Empfehlungen diese Woche. Und zwar Sven, du darfst anfangen. Was hast du denn mitgebracht?
Ich habe was mitgebracht und zwar, ich habe mir ja diese Woche irgendwie einen neuen MP3-Player angeschafft, über den ich jetzt nicht reden will.
Apple Fanboy.
Ja, geh weg. ich gebe es ja zu, ich habe gesündigt.
Raus hier.
Ich habe schon zweimal den Linux-Kernel runtergebetet.
das nimmt ja echt harte Zustände, harte religiöse Zustände
Quatsch,
hier an.
Quatsch. Nee, aber ich hatte da das Problem, ich habe ja bisher immer so, jetzt kommt auch wieder so, jetzt dürft ihr mich auch wieder bashen, ich habe ja bis jetzt immer meine Musik in Ogg Vorbis eingerippt, die ich da so gekauft hatte. Und das konnte der iPod jetzt natürlich nicht.
Ja, das war selbst schuld, wenn man sich so einen Schrott kauft.
Ja, das Problem ist, alles andere, was ich bis jetzt ausprobiert habe, war noch größerer Schrott. Deshalb blieb mir jetzt momentan gar nichts anderes übrig, weil ich habe sie alle durch, die irgendwie in die Kategorie fallen. Ich habe sie echt alle durch.
Bist du denn zufrieden damit?
Ja, super, ja, also. Wunderbar. Also der Player an sich ist absolut toll, aber über den möchte ich jetzt eigentlich gar nicht reden. Ja. Und zwar musste ich ja meine ganze Musik neu einlesen. Und da habe ich irgendwie seit Jahren, ich weiß nicht, ob das noch mittlerweile weiterentwickeln wird oder so, aber das funktioniert immer noch wunderbar, habe ich GRIP. Das ist so ein GTK-GUI-Tool, mit dem man ziemlich einfach und schnell und gut konfigurierbar CDs einlesen kann. Und dann habe ich halt irgendwie mal einen Abend lang CDs eingelesen und habe da halt irgendwie so die in das Laufwerk reingeworfen und die dann...
Warum hast du sie nicht umkodiert eigentlich? Also jetzt mal so.
Verlustfrei und so. Also das Problem ist, wenn ich verliere
aber da... Aber Ogg ist doch schon alleine gut genug, wenn du nicht gerade irgendwie eine ganz geringe Qualität hast.
Nee, ich habe schon eine gute Qualität genommen. Das Problem ist, ich bin da auch so ein bisschen Perfektionist. Wenn dann irgendwo was knackt, dann denke ich wieder, ich bin schuld, weil ich jetzt von einem verlustbehafteten Format in ein anderes verlustbehaftetes Format umkodiert habe.
Ah.
Ja, nee, und darum habe ich jetzt gedacht, ich lese das Ganze mal wieder von der Originalquelle ein, kann ja auch nicht schaden.
Und dauert halt länger, aber ansonsten...
Ja, natürlich, aber ja, ich meine...
Du hast ja Zeit.
Ja, der Rechner hatte eh nichts zu tun, ich habe dann irgendwie mal so eine CD nach dem anderen da reingeworfen und das macht das alles automatisch, das holt sich dann auch schön von so einer Datenbank die ganzen Tags und so und fügt dann auch schön ID3-Tags und so weiter ein. Und ja, hat gut funktioniert. Die GUI wirkt ein bisschen angestaubt, aber es tut immer noch, was es soll und deshalb pick ich das jetzt immer oder empfehle es. Genau.
Gut, dann steht da in der Wave, hat jemand reingeschrieben, ein guter Konkurrent dazu ist Ripper X.
Kann gut sein. Also ich habe bis jetzt halt immer so GRIP benutzt, weil das erste war, was ich ausprobiert hatte und was auch wirklich gut funktioniert hat. Also ich habe davor noch ein paar andere Tools ausprobiert, aber die waren irgendwie so suboptimal.
Und du schreibst die Tags da irgendwie gleich rein? Also und wie heißt diese Datenbank, wo man das rauslesen kann?
Kann er
das? Also das finde ich ja wichtig irgendwie, dass ich weiß, welche CD mit welchen Daten, welchen Liedern ist denn da eigentlich drauf und so. Oder hast du jetzt lauter Files, die alle durchnummeriert sind? Oder?
Das habe ich doch gerade gesagt.
Ich höre dir nicht zu.
Oh. Danke. Der kann...
FreeDB, oder wie war das?
Ich muss gerade mal nachgucken, was der von der Datenbank benutzt. Da gibt es ja unterschiedliche. Aber jedenfalls, er hat so eine Datenbank, und also er benutzt sowas und das funktioniert alles vollautomatisch. Ich schmeiße eine CD rein und dann dauert es irgendwie 2 Sekunden und dann stehen da die Titel da und die werden auch schön umbenannt. Also die Files werden dann halt dementsprechend nach den Titeln genannt. Man kann dann halt irgendwie noch ein bisschen variieren, wie man die jetzt wirklich benennen will. Da kann man halt irgendwelchen paar Variablen reinsetzen und dann werden die halt nach dem Schema benannt. Und die ID3-Tags werden sauber reingesetzt. Man kann die auch noch ein bisschen editieren, wenn man das haben will. Und der kann auch noch, wenn man dann halt wirklich Quellen hat, von denen man schnell genug lesen kann, dann kann man da theoretisch auch auf mehreren Prozessoren kodieren. Was irgendwie bei mir war halt das CD-Laufwerk zu langsam, da hat sich mein Prozessor gelangweilt. und dann hat es halt irgendwie noch so Preview-Funktionen, die ich bis noch nie benutzt habe. Aber das tut.
Okay. G-Rip zum Rippen von CDs, wer
genau
CDs hat.
Genau.
Ich habe ja irgendwie keine mehr, zumindest keine Musik-CDs. Dann, ich stelle diese Woche was vor, was zwei ganz kleine Sachen, Kommandozeile, weil wir sollen ja immer ein bisschen so Kommandozeilen-Tools vorstellen, war ja von den Hörern gewünscht und diesmal zwei ganz rudimentäre, und zwar DF.
Aber sowas von rudimentär.
Ja, ich sag doch. Aber ich das sind zwei Kommandos, die ich echt sehr, sehr häufig verwende. Also sie sind irgendwie ja tagtäglich, manchmal sogar mehrfach, öfter als jeden Tag, also einmal. Naja, ihr wisst, was ich meine. Also das sind echt zwei Kommandos, die ich ganz oft verwende, so Office Screen und ZSH und so andere tolle Tools. Und zwar echt DF für Disk Free. Und dann kann man auch die Option minus H dahinter machen, dass man auch irgendwie Megabyte und Gigabyte und so sieht.
Human readable.
Ja, genau, weil sonst sieht es ein bisschen komisch aus. Sonst kann man dann nicht unbedingt irgendwas damit
anfangen. Ja, dann muss man halt von Kilobytes umrechnen, was dann auch nicht so wirklich viel Spaß macht. Oder von Byte sogar.
Nee, das sind Blocks, Kilobytes? Oder? Was er da angibt, sonst raushaut?
Muss ich nachgucken.
Nee, also das sind Blockgrößen, die er dann sonst rausgibt oder irgend sowas. Also schon strange. Und minus H, dann gibt es den Kilobyte, Megabyte oder Gigabyte
aus. Ah, genau, das sind 1-Kilobyte-Blöcke.
Ja.
Also doch Kilobyte.
Ja. Naja.
Ja.
Wie auch immer. Also es sieht jedenfalls komisch aus sonst. So oder so. Man müsste es umrechnen. Und das will man nicht.
Richtig.
Ja. Also DF-H gibt aus, was für Verzeichnisse gerade gemountet sind und wie viel auf diesen noch Platz ist, beziehungsweise belegt ist, auch in Prozent. Und ja, benutze ich relativ oft, um zu sehen, sowohl von den gemounteten, gerade gemounteten, also wenn man eine SD-Karte eingelegt hat oder sowas, schnell zu gucken, wie groß, wie viel Platz ist da noch drauf oder wie viel Nicht-Platz ist gerade wieder auf meinem Home-Verzeichnis. Und zu wie viel Prozent ist es belegt und all sowas. Also ein Tool, was ich ganz oft verwende. Das zweite Tool, so ähnlich, hat auch was mit Dateien und so und Größen und so ein bisschen zu tun. DU und auch da wieder DU-H. Und zwar heißt das Disk Usage. Da kann man in ein Verzeichnis reingehen und mal DU-H tippen und dann geht da jede Datei durch und jeden Ordner, den er findet.
Also ich kann da noch ein paar Parameter empfehlen. Also ich benutze da
DOHS.
DU-CKHS.
Okay.
Benutze ich immer. Und das zeigt dann halt immer so, also man kann das auch, wenn man das nur minus CKS macht, dann kann man da einen Sort und einen Head drüber laufen lassen und kann sich zum Beispiel irgendwie die 10 größten Ordner in meinem Home-Verzeichnis anzeigen lassen, was halt auch ab und zu ganz praktisch ist, um so Speicherfresser zu finden.
Ja, genau. Also ja. Dafür benutze ich es auch einfach, um zu sehen, wie groß ist das aktuelle Verzeichnis und welche großen Sachen liegen da eigentlich drin, die man dann vielleicht auch noch gleich löschen möchte. Ja, das so zwei Befehle, die ich echt jeden Tag benutze und die euch vielleicht auch mal helfen, wenn ihr nicht alles in der GUI machen wollt. So.
Oder keinen Dings grafischen Dateimanager habt, wie ich.
Ja, also man kann natürlich, der Vorteil hatten wir ja schon an Kommandozeilentools, man kann es dann irgendwo anders reinpipen und dann auch die größtenfalls gleich löschen lassen und alles sowas, wie man auch immer möchte. Nö?
Genau.
Jo, und jetzt ist ja Jense dran.
Jense,
was haben Sie denn? Ich wurde jetzt spontan überrascht und
er kennt das Format noch nicht, aber so lange nicht da.
Nee, aber ich war jetzt irgendwie nicht darauf vorbereitet. Auf jeden Fall würde ich gerne trotzdem was empfehlen. Und diesmal eine Wirtschaftszeitschrift.
Ach, die Medienwirtschaft da wieder
hier. Ja, jetzt denkt man natürlich, oh, jetzt dreht er voll durch, da bei den Linux-Freaks sowas zu empfehlen. Aber ich kann es deswegen empfehlen, denn es ist gerade, wenn man sich da für bestimmte Themen und Entwicklungen interessiert oder da auch mal einen Einblick bekommen will, interessant, weil es gut geschrieben ist, es ist einfach geschrieben in den meisten Fällen und man braucht keinen Wirtschafts-Hinter-Background oder sowas. Und die Artikel sind meistens wirklich sehr empfehlenswert und horizonterweiternd. Und deswegen kann ich eben in dem Fall auch die Website empfehlen. Man bekommt da die ganzen Texte der, also der älteren Ausgaben, die allerneueste immer nicht. Klar, irgendwie müssen die auch noch ein Geschäftsmodell haben, aber ich empfehle sie auch im Printformat, aber online wunderbar zu lesen. Und es gibt wirklich sehr viele unterschiedliche Wirtschaftsthemen, die angesprochen werden und die werden auch nicht klassisch aufbereitet. Also Impulse oder Wirtschaftswoche oder sowas wird da eher, also ist eher ein Gegenpol zu diesen Zeitschriften, die so die 10 Steuerspartipps oder sowas spielt da eher nicht so eine Rolle, sondern eher, was hat Liebe mit Unternehmertum zu tun oder wie entwickelt sich die Wirtschaftlichkeit im Internet weiter. Also aber eher alles ein bisschen aus anderen Perspektiven und aus kreativeren Perspektiven, wie man es von klassischen Wirtschaftszeitschriften kennt. Deswegen kann ich die empfehlen.
Okay, das war's schon?
Ja. Und für alle 5D Mark II Spiegelreflexkamera-Benutzer gibt es ein geiles Firmware-Update, was Video voranbringt. Yeah. Das war so ja. Hart gesagt.
Tja. Ja, ich komme ja aus dem Nikon-Lager, deshalb, ja.
Ich auch.
Der Dingo auch. Der hat sogar noch eine größere als ich.
Viel größer.
Ich habe mir das damals wegen dem Video gekauft. Ja. Da war ich noch nicht kennen oder Nikon. Ich habe mich
und dann warst du noch Olympus, sowas ganz komisches.
Ja, stimmt. Du weißt es.
Ja. Ich kenne dich schon so lange.
Olympus. Ich fand's cool. Olympus hat einen besonderen Style, weil man sich da nicht in diese großen Grabenkämpfe zwischen Nikon und Canon eingeschleucht hat. Sondern man hat immer gesagt, ja, wie? Ich habe Olympus. Na gut. Die sind leider nicht mehr so ganz dahinterher gekommen. Kann man nichts machen.
Okay, dann wir haben nächsten Monat Geburtstag. Also nicht du, ich, aber Radio Tux. Und wir werden 9 Jahre alt. Und zu diesem Anlass könnt ihr uns Geburtstagsgrüße senden.
Ist das schon der Anfang der Pubertät eigentlich denn?
Ja,
noch nicht so richtig. Ja, ja.
Nächstes Jahr ist 10-Jähriges.
Frauen vielleicht schon eher. Nee, die sind ja früher dran immer, als die Jungs sind noch mal so hinterher. Habe ich mal so gehört.
Ja, und in 2 Jahren kriegen wir dann Kinder oder so ähnlich. Also 9 Jahre Radio Tux Geburtstagswünsche, setzt euch da mal kurz vor ein Mikro und nehmt eine kleine Zeile auf und schickt die uns per Mail oder ihr könnt auch unseren Netzsprecher bemühen und zwar steht die Nummer auf Blog Radio Tux da an der rechten Seite und oder ihr ruft uns gleich direkt an, ich sag's mal hier 03051 oder ich sollte ja 51 30 dreimal die 025, steht auch auf unserer Seite, ja, einfach mal anrufen, dann haben wir die auch oder wie gesagt aufnehmen und vorbeischicken und dann kommt das mit in unsere Geburtstagssendung rein. Also würde uns super freuen, wenn da einige Glückwünsche zusammenkämen. Dann, ihr habt ja gehört, hier in der Sendung gibt es viel freie Musik, also so ganz kostenlos, ganz legal, aus dem Internet ziehbar. Da wird man nicht verklagt oder sowas in der Art. Und
eher nicht. Ja.
Eher nicht. Was?
So also ganz 100% ausschließen kann man es bei diesen ganzen Sachen immer.
Ja, nee, passiert nicht. Solange es eben für den Privatverbrauch ist, was soll das Ganze? Nee, ist alles frei und so. Und wir fragen so ein bisschen, wie soll es eigentlich weitergehen? Sollen wir vielleicht immer die Top 3 spielen oder wie soll das eigentlich alles weiter werden? Deswegen gibt es im Blog gerade einen Eintrag von Tobias, der das fragt und dazu auch eine Umfrage gemacht hat auf Doodle, beziehungsweise ihr könnt auch einfach da in den Kommentaren, das finde ich sogar noch besser, im Blog mal kommentieren, wie es da so ein bisschen weitergehen soll. Oder ihr schreibt E-Mails an musik@radiotux.de und dann werden wir dann nächste Woche mal ein bisschen drüber reflektieren, wie soll das eigentlich weitergehen? Wollt ihr hier mehr Musik, wollt ihr weniger und wie soll das eigentlich, was für Musik soll das eigentlich sein und so weiter. Die Musik, die Sendung gibt es übrigens auch meistens ohne Musik. Muss man sich aber im Archiv direkt mit Link und so runterladen. Aber das nur mal. Nochmal als Hinweis für die Leute, die überhaupt gar keine Musik mögen. Ich finde die ja toll. Hier im Podcast. Ich höre gerne Podcasts mit Musik.
Ich nicht.
Du nicht, ja.
Nee.
Aber mir ist egal.
Ich enthalte mich da jetzt einfach.
Du musst ja auch nicht. Ist ja auch eine Aufforderung an die Hörer und nicht an die Macher hier.
Genau. Deshalb habe ich auch nichts zu sagen.
Ich finde es gut, wenn wir Musik spielen. Dann haben wir immer kurz Pause, uns nochmal abzustimmen. Ja, ist
genau,
doch so.
Was wirklich? Genau, eigentlich haben wir ja immer gar keinen Plan und dass wenn es in der Wave steht, daran halten wir uns sowieso nie. Und
meistens.
Okay, dann haben wir zur letzten Sendung noch ein bisschen Feedback, aber Sven, du kannst vielleicht mal anfangen. Über Chrome wolltest du noch was sagen?
Ja.
Ja.
Und zwar diese Sache, die ich vielleicht schon letztes Mal so ein bisschen am Rande angesprochen habe. Ich habe mir ja mal so ein bisschen überlegt, so ganz auf Chrome umzusteigen, weil mittlerweile gibt's ja diese IDs nicht mehr und Chromium ist ja Open Source und diese Auto-Suggestion-Funktion, die dann alles, was man in die Suchleiste eintippt, an Google übermittelt, die kann man auch ausschalten und so weiter. Da habe ich mir dann mal überlegt, eigentlich ist der Browser ja schon schick und schnell und er kann mittlerweile viele Plugins und eigentlich könnte man den ja mal benutzen. Ich habe es mal probiert, bin zu Firefox zurückgekrochen aus 2 Gründen. Und ich glaube, die habe ich letztes Mal auch schon angesprochen. Das eine ist, ich arbeite ja immer hier mit so einem Trackpoint und wenn ich Webseiten scrollen will, dann tippe ich halt auf die mittlere Maustaste und ziehe den Trackpoint hoch und runter. und das kann der Chrome nicht, zumindest nicht unter Linux, zumindest nicht in meiner Konfiguration. Und das macht mich wahnsinnig. Also ich habe keine Lust, jedes Mal so auf die Seite zu so einem Scrollbalken zu gehen und dann da den hoch und runter zu ziehen, das funktioniert irgendwie nicht. Das zweite Problem ist, es gibt keine Master-Passwort-Funktion. Also da wird schon irgendwie der Passwort-Storage, dieser Passwort-Manager, der speichert die Passwörter schon irgendwie verschlüsselt ab. Man kann den allerdings nicht irgendwie ausloggen oder sonst irgendwas. Und man kann den vor allem halt auch nicht irgendwie abschalten, wenn jetzt irgendwie mal jemand anders an dem Rechner sitzt und den Browser benutzen will. Und der könnte dann theoretisch so die ganzen Passwörter einfach mal so ein bisschen anzeigen lassen, durchgucken und so. Finde ich nicht gut. Und ich habe mich da mal ein bisschen schlau gemacht und habe da mal ein bisschen rumgesucht. Und da gibt es schon ellenlange, 2 Jahre alte Bug-Reports, die genau diese beiden Fehler irgendwie bemängeln. Und da wurde bis heute irgendwie nichts unternommen, um das zu tun. Und das finde ich irgendwie schade. Weil ansonsten wäre es echt ein schicker, schneller Browser, der mittlerweile auch so diese ganze Plugin-Infrastruktur bietet. Und ja, finde ich ein bisschen schade.
Ja. Also es war auch so ein bisschen das Feedback, also diese ID ist abgeschafft und das ist Open Source und man kann da auch die Datenschutzeinstellungen relativ gut mittlerweile konfigurieren.
Genau.
Ja, das war auch so der Tenor in den Kommentaren, aber mir fehlt halt immer noch diese OK irgendwie Unterstützung. Hat zwar einer gesagt, unter Windows tut's, aber das bringt mir halt mal irgendwie gar nichts, dass das unter Chrome 4 auf Windows tut. Wir sind ja auch kein Windows-Podcast.
Ich habe das letztens auch mal so auf der Radio Tux-Seite, als du das gesagt hast, ausprobiert. Also bei mir haben die ganzen Sachen problemlos funktioniert, sowohl unter dem Chrome Beta als auch unter Chromium.
Ah ja, okay.
Vielleicht. Also ich weiß nicht, ob da irgendwie andere Pakete mit einkompiliert sind unter Arch Linux oder wie das da läuft, aber ich habe die ganzen normalen Sachen aus dem Extra Repository benutzt.
Er hat am Anfang angefangen. Er hat nicht irgendwie erst so.
Ja, yeah. Also ich habe da irgendwie draufgeklickt und der hat angefangen zu spielen und es ging. Und also ich habe da mehrere Sachen ausprobiert und da ging es bei allen irgendwie. Also ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Problem an der Version ist, die du benutzt hast, oder ob bei mir irgendwelche Sachen anders kompiliert sind, kann ich jetzt so nicht nachvollziehen, aber irgendwie hatte ich diese Probleme nicht.
Also ich habe da Bug-Reports gefunden, ältere oder noch nicht, also zumindest aus diesem Jahr noch. Aber vielleicht muss ich ihn mal starten, vielleicht ist es tatsächlich jetzt in einer neueren Version behoben.
Das könnte natürlich sein.
Wer weiß. Ja, könnte ich mal versuchen. Aber ich habe es, ich glaube, zu CeBIT-Zeiten versucht und da hat es Probleme gemacht.
Okay.
Ja. Naja, gut.
Sollen wir kurz noch beim Chrome bleiben und mal so sagen, was wir da jetzt die letzte Woche gemacht haben?
Ja. Ja, eine geschrieben.
Zum einen wollten ja ein paar Leute wissen, was denn auf meinem Notebook-Aufkleber steht. Da steht GTUG drauf. Und das steht für Google Technology User Group.
Google Fanboy.
Ja, ist ja gut. Kriegt euch wieder ein. und da war ich ja, wie gesagt, vorletzten Freitag auf so einer Veranstaltung hier an der Hochschule, wo es darum ging, an so einem Wettbewerb teilzunehmen, bei dem man halt coole Plugins schreiben kann für Chrome. Und wir wollten da halt alle mitmachen, weil da gibt es Geld und Nexus Ones zu gewinnen und Profit, ihr wisst ja. Also haben wir mal gedacht, wir schreiben da eine Extension und wir haben uns da was überlegt. Und zwar haben wir uns einen, ich mache es mal technisch und sage, das ist ein Garbage Collector für Tabs. Der Jens wird mich jetzt vielleicht angucken. Guckst du mich an? Weißt du, was ein Garbage Collector ist?
Dem Namen nach hätte ich jetzt eine Vorstellung.
Ja, also es ist grob gesagt ein Plugin für Chrome, was dir helfen soll, Tabs, die du nicht mehr benötigst, wegzuwerfen auf einen Schlag. So. Und das platziert sich dann so schön in diese Leiste oben im Chrome. Man hat dann halt irgendwie so ein, also das Ganze heißt Tab Brain. Man hat dann halt so ein lustiges Hirn. Da kann man draufklicken. Ups, falsche Taste. Und man sieht dann halt so Tabs, die bis jetzt relativ selten angeguckt wurden, die relativ selten abgedatet wurden und die irgendwie nicht verschoben wurden und so. Der lernt dann auch dazu, je nachdem, welche Tabs man da, also man kann dann halt diese Vorschläge, wenn man jetzt hier auf Remove Unused Tabs klickt, kann man die komplett alle schließen auf einmal und hat da keine Mühe mehr, dann sind sie weg. Wenn man die falschen zugemacht hat, hat man noch eine Funktion, die Tabs wiederherzustellen. Mhm. Das haben wir also da kann man die letzten 10 geschlossenen Tabs auch automatisch wiederherstellen. Und man kann halt auch so Sachen, die man irgendwie doch noch braucht, die der jetzt falsch erkannt hat, kann man dann auch aus den Vorschlägen rausnehmen, dann werden die nicht geschlossen. So. Der funktioniert momentan okay. Wir haben leider nur eine Woche Zeit gehabt, sonst hätten wir das wirklich richtig cool gemacht noch. Da ist nämlich im Hintergrund eigentlich schon ein selbstlernender Algorithmus, und zwar so ein neuronales Netz drin. Der lernt auch momentan schon, nur trifft er momentan noch keine Entscheidung. Da sind wir leider zeitlich nicht mehr dazu gekommen. Und momentan wird es halt jetzt nur anhand von irgendwelchen einfachen Metriken, die wir uns irgendwo speichern, entschieden, ob da jetzt ein Tab geschlossen werden soll oder nicht. Aber wenn ihr das mal ausprobieren wollt, dann könnt ihr mal dieses Plugin, was hier irgendwie in der Wave und später auch in den Shownotes verlinkt ist, mal angucken, könnt da mal ein bisschen Feedback zu bringen. Ja, und wir hoffen, dass wir damit irgendwie gewinnen.
Kann man also so richtig runterladen?
Das kann man richtig runterladen. Der Kai hat es mittlerweile auch bei den Chrome Extensions, also in dem offiziellen Chrome Repository da, hochgeladen und ja. Kann man mal ausprobieren. Gut. Würde mich mal interessieren, ob das dann vielleicht irgendwie Leuten hilft, und wenn irgendwie Fehler auftreten, dann würde uns das natürlich auch interessieren, weil wie gesagt, eine Woche Zeit, um so eine Software zu entwickeln, ist halt schon relativ knapp und ja.
Und wann wisst ihr da, ob ihr gewonnen habt oder wer gewonnen hat?
Nächsten Montag.
Oh, dann können wir nächste Woche darüber berichten.
Ja.
Aha. Was gibst du aus, wenn du jetzt so ein, wie war das, Nexus One gewinnst?
Muss ich da was ausgeben? Ich kann ja auch sagen, ich gebe ein paar Bier aus. Wir können da mal ins Unitekle gehen und was trinken gehen oder so.
Okay, ist ein Deal. Ja. Machen wir. Okay, dann ja, dann noch, ihr habt jetzt, wir haben ja letzte Woche, glaube ich, kurz drüber geredet, dass ihr einen Raum sucht irgendwie für den Checkspace.
Richtig.
Und da habt ihr jetzt was gefunden.
Genau, da war gestern ein Wochenmeeting und da wurde schon heiß darüber diskutiert, dass wir ziemlich nah an einem Raum sind, und ich habe jetzt gerade auf der offiziellen Mailingliste, also auf der Public Mailingliste, das Check gerade gelesen, der Raum ist da, wir haben die Schlüssel, am Samstag geht's los mit Einrichten.
Okay, wo ist es?
Das ist am Nordbahnhof im Stuttgarter Norden, das ist eigentlich Stuttgart 21 Gebiet, deshalb wird der Raum. Also wir rechnen damit, dass wir halt noch so circa ein Jahr haben da drin, dann müssen wir uns was Neues suchen. Aber so lange haben wir halt im Endeffekt ein Gebäude, in dem wir unsere Ruhe haben. Da gibt es wenig Nachbarn, die man irgendwie stressen könnte. Das heißt, da kann man auch mal Partys drin machen und so. Und ja, ich glaube, das wird ziemlich cool. Und da gibt es schon viele Leute, die wirklich super Sachen machen und die Projekte planen. Und es gibt schon die ersten Ideen, einen SSH-gekoppelten Schließmechanismus für die Tür zu implementieren, okay. So richtig mit Security-Schloss und irgendwie.
Gut, das heißt also, ihr steht dann immer davor, loggt euch ein,
genau,
Passwort-Authentification und nee, dann geht's auf.
Also Public-Key-Verfahren. So. Oder halt als Alternativ dann irgendwie einen Schlüssel oder so. Kann man sich ja dann aussuchen. Ja, das sind wir jetzt momentan in der Planung. Wir sind jetzt halt auch schon am Rumsammeln von irgendwie UMTS-fähigen SIM-Karten und Routern, damit wir da irgendwie übergangsweise ein bisschen Internet bekommen, weil wir noch nicht wissen, wie es da aussieht in Sachen DSL und so. Und ich glaube, mehr ja, erzähle ich da jetzt heute auch nicht dazu, weil so viel hat sich seit letzter Woche, außer dass wir jetzt den Raum haben, nicht geändert. Und wenn alles klappt, werden wir nächste Woche ja unseren Vorstand im Interview haben, und dann können wir da mal ein bisschen tiefer also in die Materie eingehen.
Wer da explizite Fragen hat, kann die auch gerne mal an uns loswerden. Das versuchen wir dann nächste Woche hier in der Sendung zu klären.
Ne? Genau.
Jo. Okay, dann würde ich sagen, das war's für diese Sendung. Wir wollen noch kurz den Hörern da draußen Tschüss sagen. Ja, das war die Sendung 95. Wir sind bald bei 100 und
9 Jahre alt.
Sind bald 9 Jahre alt, genau. Schickt uns Geburtstagsglückwünsche und so weiter und so fort. Und
Geld. Schickt Geld. Schickt Geld
Kekse,
an den Spenden-Button.
Kekse.
Es wird alles offengelegt.
Ja, ja, es wird immer schön nachverfolgbar hier sein.
Genau.
Okay, dann ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank, Jens.
Ja, wieder. Mal wieder öfter vielleicht.
Ja.
Ich wurde ja vermisst, hast du gesagt.
Ja, ja, die Hörer haben nach dir gefragt.
Wer hätte es gedacht?
Auch der Andi wird vermisst. Wo
ist der eigentlich? Der ist in der Uni, die haben ein bisschen später Klausuren, der ist da quasi noch mit drin. Der war in den Vorbereitungen erst und dann jetzt gerade in den Klausuren und der wird auch wieder auftauchen.
Na gut. Wäre ganz schön, dass wir hier mal wieder ein bisschen Abwechslung haben. Nicht, sonst müssen Sven und ich das demnächst alles alleine machen.
Ja, dann wird es auch zu nerdig. Oho. Das geht nicht.
Ja, genau. Wir müssen hier mal den.
Dann rutscht es immer Richtung Kommandozeile ab, alles. Da muss man Einhalt gebieten.
Ach, ich glaube, die Hörer finden das ganz gut. Okay. Ja, gut. Auch vielen Dank, Sven.
Ja, bitte, Ingo.
Und bis. Genau, mein Name ist Ingo Ebel.
Wollte schon nochmal dazu sagen. Wer kennt ihn nicht?
Ja, genau, wer kennt ihn nicht?
Vielen Dank an dich, Ingo, dass du das machst.
Danke. Danke.
Also das bisschen, was du halt machst. Das ist ja nicht viel, aber.
Ja, er ist ja eh nur eine Computerstimme.
Muss man auch mal loben.
Ja.
Genau, das sowieso. Er existiert
nicht. Ja, also.
Geht mal auf diese Chemnitz Linux-Tage, ihr werdet euch wundern.
Genau.
Da gibt es sich zwar einen aus, aber.
Ja, der tut nur so.
Genau. Der wäre halt gerne Ingo.
Aber es gibt den echten nicht.
Nee. Aber wer hat schon so einen kunstvollen Namen wie Ingo Ebel,
ja,
wenn der nicht künstlich
arrangiert
worden wäre? Genau.
Das ist auch viel zu kurzer Name, also. Geht auch gar nicht.
Ja, und es gibt einen Code dahinter, also wenn ihr den mal lösen wollt, es steckt Linux, Open Source und Radio Tux irgendwie in diesem Namen drin.
Genau. Stimmt. Bestimmt.
Also wenn man das wirklich will, dann bekommt man das auch hin.
Ja. Ihr findet bestimmt gespannt. In meinem Namen auch 42,
das ist der 42, Wettbewerb, 23, das ist der Wettbewerb für nächste Woche.
Das fand ich übrigens den besten
Formeln
Betrag.
Für diesen.
Also wir haben eine Spende gekriegt, 23, 42. Vielleicht macht es auch noch jemand anders rum, 42, 23.
Oh, ja. 43.
42, 23.
42. Ja, aber 43 gesagt?
43, 42 hast du gesagt.
Also nein. 23.
Ah.
42.
Ja.
Sehr okay, gut. Jetzt aber komm.
Tschüss.
Tschüss. Ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Heute hat die Sonne geschienen, also geht raus. Ne? Der Winter ist vorbei.
Machen wir es doch mal. Den Podcast mit.
Genau, und hört fleißig Podcast. Wir haben so viel von der CeBIT mitgebracht. Da kam jetzt in den letzten Tagen sogar noch ein bisschen was. Und es fehlen sogar noch 2, 3, 4 Sachen. Also, da geht euch der Content sicher nicht verloren. So, jetzt, das war's aber. Jetzt soll ich auch noch den Dings hier hochziehen, weil sonst wird das wieder was.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2010 unter Creative Commons bei Non-Commercial Share-Like.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Open Coffee und Tarent. Fairtrade Software.